Es kann nicht sein, dass wir immer erst einen kriegen müssen oder einer erstmal eine Seitenlinie weggewichst werden muss, damit dann alle wach sind.
2 für 3, der dritte Liga-Podcast.
In dieser, ich sag's mal, Kackliga, da wird kaum Fußball gespielt.
Mit Marco und Jonas.
Also, wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga, soll der Cornflakes zählen gehen?
Ich mach die ganze Scheiße hier nicht aus Spaß, ich mach das, weil ich muss.
Ein Wort noch, nächste Woche Derby, was muss unter der Woche passieren?
Nichts, Derby-Sieg, Arschlecke.
Und damit, moin und herzlich willkommen zu einer frischen neuen Folge 2 für 3, dem dritte Liga-Podcast. Mit mir, Jonas, und normalerweise ja mit Marco, der ist allerdings diese Woche verhindert. Daher haben wir heute mal einen Special Guest als Ersatz, den lieben Philipp, einen unserer treuen Hörer. Moin Philipp, vielen Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast, hier heute für Marco einzuspringen.
Ja, lieb gern. Also, habe ich wie immer gerne gemacht. Ist ja jetzt insgesamt schon das dritte Mal, dass ich bei euch zu Gast bin. Einmal mit einer RWE-exklusiven Folge. Und ja, dann kümmern wir uns heute mal um den 7. Spieltag der dritten Liga.
Genau, du sprichst es da schon an. Für die Neuhörenden, falls ihr ihn noch nicht kennt oder falls ihr es noch nicht so richtig mitgekriegt habt, Philipp ist einer, der unseren Podcast sehr aktiv hört, der uns auch gerne seine Meinung zu den RWE-Spielen hinterlässt und der jetzt zum insgesamt dritten Mal mit dabei ist, unter anderem auch in der vergangenen Saison eine Folge nur über Rot-Weiß Essen. Die könnt ihr gerne einmal abchecken, die findet ihr, wenn ihr durch unsere Podcast-Galerie scrollt, und wenn es mir möglich ist und ich dran denke, werde ich sie noch in den Shownotes verlinken. Da erfahrt ihr vieles Wissenswertes rund um den Verein Rot-Weiß Essen, nicht nur mit dem Wiederaufstieg in die dritte Liga, sondern auch zu Zeiten der Regionalliga und Co. Philipp gibt uns da einen super Einblick. Das soll ja heute allerdings nicht so Fokus sein. Wir wollen den 7. Spieltag besprechen. Vorher gehe ich noch einmal auf die Tipps ein. Unser Tippspiel bei Kicktipp findet ihr wie gewohnt. Da könnt ihr auch jetzt immer noch beitreten. Wird natürlich schwieriger zu gewinnen. Wenn ihr allerdings gut im Tippen seid, ist das natürlich erstmal egal, denn für den Sieger, für den ersten Platz, gibt es am Ende der Saison ein Trikot seiner Wahl, wahlweise natürlich aus der dritten Liga, von Marco und mir und euren Spenden über unseren PayPal-Link. Und wir haben einen neuen Führungswechsel an der Spitze. Preußen Hameln holt sich mit insgesamt 16 Punkten vom vergangenen Spieltag die Tabellenspitze zurück, ist zurück am Platz der Sonne auf Rang 1, hat jetzt insgesamt 99 Punkte und damit 9 Punkte Vorsprung auf Rang 2, also schon ein kleines Polster. Er ist allerdings nicht der Spieltagssieger, denn der Spieltagssieg geht an Vincent FCS. Er macht gleich 50 Plätze gut, rangiert jetzt auf Rang 47 in der Tabelle und hat ganze 23 Punkte am vergangenen Spieltag geholt. Das ist schon verdammt stark. Philipp, wo bist du denn da zu finden?
Boah, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht weit oben. Also auf jeden Fall nicht weit oben. Also bei mir ist es so, ich bin froh, wenn ich ein, zwei Ergebnisse komplett richtig getippt habe. Bei dem Rest habe ich meistens die Tendenz komplett falsch. Also beim Tippen, das ist immer so eine Sache, gerade in der dritten Liga. Also ja, also wie soll man das alles vorhersehen? Das ist einfach unmöglich in dieser Liga. Ich sollte wahrscheinlich jedes Mal genau das andere tippen, dann habe ich eine bessere Punktausbeute am Ende.
Ja, das ist schwierig, obwohl ich sagen muss, dass ich jetzt am letzten Spieltag auch wieder ganz gut gepunktet habe. 12 Punkte habe ich geholt, 15 Plätze nach oben gewandert. Ich bewege mich so Stück für Stück unter die Top 50, rangiere jetzt auf Rang 58, also ein bisschen Luft nach oben ist da auch noch. Aber gut, kommen wir zum Sportlichen und kommen wir zum Freitagabendspiel. Da hatte die Spielvereinigung Unterhaching den Absteiger, die DSC Arminia Bielefeld, zu Gast. Endstand 2:1 für Bielefeld, Halbzeitstand 0:1. Es war der zweite Sieg der Arminen in dieser Saison. Die Tore erzielt von Mizuta in der 28. Minute, Stiefler dann in der 67. mit dem zeitweise Ausgleich und Putaro in der 89. mit dem 2:1 Siegtreffer. Die Szene des Spiels würde ich mal an relativ weit den Anfang setzen, als René Vollert bei einem hohen Ball rauskommt, den Ball fängt und ja, so ein bisschen den Fuß ausstreckt nach dem heranstürmenden Arminia-Angreifer Fabian Ploß und ihm da in der Weichteilgegend unter der Gürtellinie trifft. Da gab es in den Highlights den Kommentar, dass das eine klare rote Karte sei und ein klares Foul von René Vollert. Hast du die Szene vor Augen und wenn ja, wie bewertest du die?
Ja, ich habe die Szene vor Augen. Ich habe auch Teile des Spiels gesehen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann das Foul war. Ich glaube aber so relativ kurz vor der Halbzeit. Und ich hatte nämlich...
Ja, genau, 39.
Ja, genau. Und ich hatte nämlich vorher einiges von dem Spiel gesehen. Und da gab es nämlich vorher schon mal eine Szene, bei der Klos von der Seite, bei der ja eine so eine unterschnittene Flanke in seine Richtung, beziehungsweise Richtung Torwart, bei der er nochmal so angesprungen kommt von der Seite. Und das war eigentlich relativ unnötig, weil der Ball so hoch war, dass klar war, dass er da keine Chance haben würde, an den Ball zu kommen. Und das war so ein bisschen die Vorgeschichte von der Szene. Da hatten die, sich die beiden dann schon mal ja gegenseitig angebrüllt, so wie man es dann kennt, vor allem von Torhütern. Die sind ja dann häufig wie von einer Tarantel gestochen, total sauer auf den Stürmer, dass er da nochmal so angesprungen kommt. War jetzt aber auch kein brutaler Kontakt oder ähnliches. Aber das war so ein bisschen die Vorgeschichte von der Szene und ja, das war dann die Rache, dass er dann eben ganz klar absichtlich für mich auch den Fuß nochmal so ausstreckt und dann Fabian Kloß in einer sehr unangenehmen Region, glaube ich, trifft. Fabian Kloß hat auch schon mal vor 3 Jahren lustigerweise im DFB-Pokal in Essen relativ am Anfang von Sandro Plichati einen Tritt in die Weichteile bekommen. Also der kennt sich damit so ein bisschen aus und ist eine ganz klare rote Karte. Und da hat Vollert Glück, dass der Schiedsrichter nicht gut steht, sonst wäre es eben rote Karte plus Elfmeter gewesen und das wahrscheinliche 2-0 und dann wäre das Spiel schon zur Halbzeit entschieden gewesen.
Kann ich so insgesamt mitgehen. Anfangs, als ich die Szene ohne alles gesehen hatte und nur diese Szene, dachte ich erst, dass mir persönlich Fabian Kloster einen Tick zu viel draus macht, weil er ja nun eben auch kein Unschuldslamm ist und auch schon gerne mal eine härtere Spielweise an den Tag legt. Allerdings bin ich schon bei dir und sage, okay, unnötige Aktion von René Vollert, Vorgeschichte hin oder her, dieser Tritt muss eigentlich schon bestraft werden. Glück für Unterhaching, auch wenn es am Ende natürlich nicht gereicht hat. Was allerdings wiederum nicht geht, ist, und das hatte René Vollert im Anschluss in den Interviews gesagt, die Kommentare, die er bekommen hat, beziehungsweise seine Frau via Social Media, von Arminia-Fans, von wegen, ja, wir wünschen dir und deinen Kindern einen Autounfall und was weiß ich nicht alles. Also bei aller sportlichen Rivalität und unschönen Aktionen in der Szene an sich, das geht dann auch wieder ein Stück zu weit, weil im Endeffekt ist das immer noch nur Fußball. Schwimmt da so ein bisschen, jetzt habe ich natürlich mit dir einen anderen Blickwinkel als mit Marco, schwimmt da so ein bisschen der Frust der letzten Wochen, Monate bei den Arminia-Fans mit?
Ja, das wird auf jeden Fall ein Faktor sein. Gerade ja, auch wenn man an die Vorwoche denkt, nach dem Spiel gegen Freiburg 2, der Niederlage zu Hause, da gab es ja dann schon deutliche Pfiffe und, wie sagt man so schön, Unmutsbekundungen von den Fans. Und da war die Stimmung schon sehr gegen die Mannschaft, gegen den Verein gerichtet, auch gegen den Trainer. Und dementsprechend war dann natürlich auch dieses Spiel einfach extrem wichtig für Bielefeld. Man hat dann 1-0 geführt. Allerdings weiß man natürlich auch als Bielefelder sehr gut, dass eine Führung nicht allzu viel zu bedeuten hat. Und wenn dann der Torwart eigentlich mit einer roten Karte rausliegen muss, dann natürlich auch noch gegen die praktisch Vereinslegende Fabian Kloß. Das ist dann natürlich nochmal so ein doppelt emotionales Ding. Aber ja, diese Fans, die dann wirklich dann auf die Idee kommen, einfach während des Spiels irgendwie auf das private Profil der Frau, Ehefrau zu gehen und da irgendwas drin zu schreiben, was sie dann ja, was du ja ausgeführt hast, noch dazu geschrieben haben hiermit. Ich hoffe, die ganze Familie stirbt und so weiter. Also ja, auch dieses Thema, was man ja auch häufig hat bei schwarzen Spielern, also bei Spielern mit anderer Hautfarbe, ist es ja auch häufig so gewesen, gerade wenn man da an das EM-Finale denkt mit England, da gibt es ja dann auch mal wieder solche Reaktionen nach dem Spiel und auf Instagram vor allem, da sind ja auch immer diese traurigen Kreaturen, die dann sich auf deren Instagram-Seiten bewegen und das ist einfach nur traurig. Ich würde zum Beispiel nie auf die Idee kommen, überhaupt nur irgendwas während des Spiels zu schreiben. Also das kann sich auch immer noch innerhalb des Spiels praktisch klären. Also wenn beispielsweise ein Spieler meiner Mannschaft einen Elfer verschießt oder ähnliches und da dann wirklich so zu reagieren, ist einfach nur unnötig und bei solchen Beleidigungen natürlich erst recht. Also ja.
Ja, kann ich mich vollends mit anschließen. Gilt natürlich nicht für alle Fanlager und auch nicht für alle Arminia-Fans, ganz wichtig. Gilt eben für ein paar und ich habe das selber jetzt nicht geprüft. Es sollen eben Direct Messages an die Frau von René Vollert gegangen sein. Er hat das am Mikrofon nach dem Spiel berichtet, unabhängig von jedem Foul und von der Szene. Rein sportlich betrachtet natürlich trotzdem eigentlich eine rote Karte. Somit gewinnt dennoch am Ende die Arminia mit 2 zu 1, verschafft sich ein bisschen Luft und ja, mit Kniat feiert, denke ich, einen ganz wichtigen Sieg. Wer auch einen wichtigen weiteren Sieg feiert, ist die kleine Borussia aus Dortmund. Denn die haben das Kunststück vollbracht, in Verl zu gewinnen. 3 zu 2 nach 1-1 zur Pause. Kurz dazu, Hedwer verwandelt in der 15. Minute nach Konter, so ein bisschen aus dem Nichts, Verl die schon etwas bessere Mannschaft. In der 23. ist es dann Maximilian Wolfram, der den Ausgleich erzielt. In der 63. gehen dann die Verler durch Oliver Batista Meier wieder in Front, ehe in der 74. Minute Patrick Göbel mit einer Flanke den Ball ins Tor der Verler setzt. Und mit dem 2 zu 2, was ja schon eine missglückte Flanke, die zum Sonntagsschuss wird und dementsprechend viel Pech ist, kommt es noch knüppeldicker für die Verler, denn die haben fünfmal gewechselt und dann verletzt sich Torhüter Luca Unbehauen so stark, dass der verletzungsbedingt nicht weitermachen kann und raus muss. Allerdings eben fünf Wechsel, dann kannst du natürlich keinen neuen Spieler bringen. Luca Unbehauen war benommen von einem Zweikampf. Also ging Stürmer Mittelstädt ins Tor und Justin Butler ist dann in 90 plus 4 der Nutznießer dieser Situation. Schießt aus recht spitzem Winkel aufs Tor. Mittelstädt hat den Ball eigentlich sicher, lässt ihn dann allerdings durch die Hände rutschen und kassiert so für seine Verler das 3 zu 2, den Endstand und die Niederlage. Sehr bittere Szenen. Im Interview selber hat sich Mittelstädt auch gestellt, was ich persönlich sehr, sehr groß finde, sehr stark finde. Ich glaube nicht, dass Ferlin dazu gezwungen hat. Und er kann einem schon leid tun. Hat 20 Minuten mal in der Regionalliga für Köln im Tor gestanden. Dann traut er sich das gegen Dortmund und kriegt so unglücklich kurz vor Schluss dieses Ding. Und Dortmund gewinnt wieder mal glücklich, meiner Meinung nach wieder nicht überzeugend. Philipp, wie siehst du das Ganze?
Ja, also wie der BVB generell an diese 11 Punkte bisher gekommen ist, das ist so ein ähnliches, ja, Rätsel wie bei Erzgebirge Aue bei den 14 Punkten. Also man muss ganz ehrlich sagen, der BVB ist für mich bis hierhin eigentlich so ziemlich die schwächste Mannschaft der Liga und trotzdem stehen sie jetzt, glaube ich, auf Platz 5 im Endeffekt. Also ist schon wirklich Wahnsinn und jetzt in dem Spiel natürlich auch wieder sehr viel Glück gehabt. Ferl hatte eigentlich die komplette Spielkontrolle, deutlich mehr Ballbesitz und hat das Spiel eigentlich gut kontrolliert. Aber dann ist es wie so häufig in den letzten Wochen gewesen, beispielsweise auch in dem Heimspiel gegen Regensburg oder in dem Auswärtsspiel bei in Duisburg, als man ja früh schon 2-0 hinten lag. Man ist einfach zu passiv im Verteidigen. Man bekommt immer wieder leichte Gegentore. Auch das 2-2 ist da so ein bisschen ein Sinnbild davon. Und ja, man hat auch nicht diesen Torwart aktuell, auch einen Luca Umbehauen, von dem ich eigentlich sehr viel gehalten habe aus seiner Dortmunder Zeit. Der ist bisher noch nicht so wirklich der Faktor, dass er auch wirklich mal, ja, einfach diese schwierigen Bälle mal festhält. Also wenn ich da auch an das 1-0 von Duisburg denke, als Bitter frei vor ihm auftaucht, da kriegt er ihn auch, glaube ich, so durch die Beine. Und das ist aktuell sehr häufig so, dass er relativ leicht überwunden wird und Ferl immer wieder Gegentore schluckt und dann auch Führung hergibt. Man hat ja beispielsweise auch seinen einen Sieg gegen Freiburg, dann nach einem Rückstand dann wieder, hat man ja das Spiel wieder gedreht und gegen Saarbrücken 3-1 geführt, 4-3 verloren und das, ja, zieht sich jetzt so ein bisschen durch die Saison, weshalb man sich eigentlich eine gute Spielanlage immer wieder kaputt macht und da muss der Trainer am Ende auf jeden Fall ja irgendeine Antwort drauf finden, denn das zieht sich jetzt durch diese ganzen Spiele, dass man einfach defensiv nicht stabil steht und die eigentlich ja auf dem Papier gute Innenverteidigung Pete und Mikic, die macht da auch nicht immer die beste Figur und ja, defensiv funktioniert das einfach aktuell nicht so gut bei Ferl, da man ist da einfach zu passiv in den Zweikämpfen und dann, ja, kassiert man immer wieder auch gegen nicht so gute Teams wie jetzt Dortmund immer wieder leichte Gegentore und hat dann in dem Fall jetzt auch noch das Pech, dass eben zum Schluss der Torwart ausfällt und dann bekommt man dann noch so ein Tor. Also ist so ein bisschen sinnbildlich für die letzten Wochen.
Ja, bin ich bei dir und genau das ist nachher das. Wir beide schreiben da ja schon ab und an drüber. warum ich sage, dass Ferl für mich weiterhin leider zu Abstiegskandidaten zählt, weil sicherlich schießen die offensiv eine Menge Tore und auf dem Papier sollte der Kader auch ausreichen, also zumindest die Offensive ausreichen, um in der Liga zu bleiben. Aber es kommt nachher am Ende auch auf Defensivleistung an und die ist meiner Meinung nach bei Ferl leider aktuell eher Mangelware und eher die ganz klare Schwachstelle als eine Sicherheit. Und jetzt hast du den Torhüter schon angesprochen, Luca Unbehauen, natürlich gut. Für die Niederlage jetzt gegen Dortmund kann er nichts. Ich glaube, er hat sich das nicht selber, oder was heißt, ich glaube, ziemlich sicher hat er sich nicht selber ausgesucht, benommen vom Platz zu gehen. Aber in Spielen zuvor hat er auch nicht die Sicherheit ausgestrahlt, die du vielleicht in Ferl brauchst und die du eben im Sommer mit Niklas Tiede verloren hast.
Ja, und man darf natürlich auch nicht vergessen, kann ich als Essener sagen, sie haben ja auf der 6 auch einen sehr, sehr wichtigen Spieler verloren mit Vinko Schapina. Und ja, man merkt das einfach so, dass im fußballerischen Bereich ist alles gut bei Ferl. Also mit Marcel Benger auf der 6 jetzt hat man auch da einen sehr guten Spieler verpflichtet, der auch für den Spielaufbau ja einfach eine große Hilfe ist bei Ferl. Das sieht weiterhin relativ gut aus. Auf der anderen Seite, wenn man Ferl so ein bisschen spielen lässt und erst so ein bisschen weiter hinten angreift, dann ja, haben sie auch einfach große Probleme, wirklich offensiv ja, einen Ertrag im Spiel zu haben. Und ja, gegen Duisburg war das zum Beispiel so, solange der MSV im Mittelfeld einigermaßen hoch stand und sie hinten ein bisschen hat spielen lassen, da kamen sie in der ersten Halbzeit wirklich gar nicht ja, vernünftig nach vorne, konnten da nur kurz vor der Halbzeit einen Fehler ausnutzen von Esswein über die linke Seite. Und erst als Duisburg dann tiefer stand und dieses ja hohe Pressing, nenne ich es jetzt mal, auch wenn es eigentlich gar nicht so hochintensiv war, aber Duisburg hat sich dann tiefer fallen lassen, sicherlich aus der Verunsicherung heraus. Und dadurch kamen sie dann überhaupt erst besser ins Spiel. Und ja, das ist so ein bisschen aktuell das Problem bei Ferl, dass man immer nur dann offensiv wirklich gut ist, wenn man auch so ein bisschen das Defensive ja vernachlässigt, in Anführungsstrichen. Da hat man aktuell einfach nicht diese Balance, die man noch brauchen wird, um dann wirklich dann auch in den nächsten Spielen deutlich besser zu punkten. Wenn ich mir jetzt angucke, gegen wen sie jetzt demnächst spielen, spielen sie jetzt in München. Das ist eigentlich eine relativ dankbare Aufgabe für Ferl, weil man ja gegen Gegner spielt, der jetzt auch nicht übermächtig ist, der allerdings vor den eigenen Fans definitiv was zeigen will, dadurch, dass man jetzt auch die letzten Heimspiele verpatzt hat. Und für Ferl mit der fußballerischen Qualität ist das eigentlich, ja, wie ich finde, ein sehr dankbares Spiel. Und da erwarte ich eigentlich auch wieder eine andere Ferler Leistung. Und da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie da ähnlich wie im letzten Jahr, als sie 3-0 bei 60 gewonnen haben, dass sie die 60er wieder ärgern können.
Gute Einordnung. Glaubst du denn, oder könnte die Luft, wenn sie gegen 60 verlieren sollten, mit einer erneut nicht offensiv konsequent genug gezeigten Leistung und defensiv solchen fahrigen Böcken, dass man dann vielleicht über Alexander Ende nachdenkt?
Nee, das ist, also da so weit ist man in Ferl, also da muss schon wirklich eine ganze Menge passieren in Ferl, denn man ist da sehr, sehr ruhig einfach, ist ein sehr ruhiger Standort, bei dem man einfach auch das Vertrauen hat in das Trainerteam. Man hat jetzt ein Torverhältnis von 13 zu 16 nach 7 Spielen. Das verrät ja ziemlich viel über Ferl aktuell und ich glaube, wenn man da ein paar Stellschrauben dreht und man einfach, ja, vielleicht dann auch wieder einen Torhüter hat, der einfach hinten mal ein, zwei Bälle auch hält, die nicht ganz so einfach zu halten sind, dann sieht das auch relativ schnell wieder anders aus. Und mit der guten Spielanlage, die Ferl grundsätzlich hat, wenn man da einfach weiter drauf vertraut, und das hat man ja in der letzten Saison auch gezeigt, als man nach 5 Spielen nur einen Punkt hatte, dementsprechend glaube ich einfach, dass man im Ferl diese Ruhe haben wird und dann wird sich das auch legen. Man hat noch relativ viele vielversprechende Spieler so in der Hinterhand, die bis jetzt noch nicht die ganz, ganz, ja, große Rolle spielen. Wenn ich da zum Beispiel auch an Mittelstädt denke, der bisher immer nur eingewechselt wird, den kenne ich aus der Regionalliga West von Köln 2. Der hat eine sehr gute Physis und ist auch, ja, für seine Größe relativ schnell, hat einen guten linken Fuß. Und da hat man noch auf jeden Fall auch Spieler, die dann vielleicht nochmal den nächsten Schritt machen in den nächsten Wochen. Und dann glaube ich auch, dass Ferl dann wieder, ja, bessere Leistung zeigen wird oder beziehungsweise einfach die Ergebnisse wieder einfahren wird, denn die Leistungen, die passen an sich. Man hätte locker 4 Punkte bis hierhin mehr haben können und dann, ja, würde man über ganz andere Sachen sprechen.
Ja, das sehe ich ähnlich. Trotzdem bleibe ich dabei. Obacht, lieber SC Ferl, nicht auf gute Offensivleistung ausruhen von wegen, ja, es klappt doch offensiv. Nein, vor allem an der Defensive arbeiten, weil es gibt diesen schönen Leitsatz, der aus dem American Football kommt. Offense wins games, Defense wins championship. Und ich glaube, dass die Defensive aktuell das Hauptproblem oder die Hauptaufgabe für Alexander Endel und sein Trainerteam ist. Über Dortmund haben wir, glaube ich, auch schon alles gesagt. Bisschen glücklich. Die sind ja selber davon überzeugt, dass sie guten Fußball spielen. 11 Punkte nach 7 Spielen. Rein auf dem Papier ein guter Saisonstart. Aber das, was Fair so gut kann, offensiven Fußball spielen, das kann Dortmund irgendwie gar nicht. Nur 6 Tore nach 7 Spielen zeigt, glaube ich, auch, dass Dortmund nicht zu Recht auf Rang 5 aktuell steht. Oder sehe ich das falsch?
Nee, also die sind definitiv nicht eine der 5 besten Mannschaften der Liga. Also das Torverhältnis von 6-7 zeigt das auch relativ gut. Man hat einfach aktuell ein bisschen Glück. Auch gegen Viktoria Köln hätte man auch nicht zwingend gewinnen müssen. Also es war auch schon ein bisschen glücklich, wie da zum Beispiel Hetwa, der die Chance ja eigentlich vergibt und dann wird der vom Torwart angeschossen und dann geht der Ball rein. Und das sind einfach ja aktuell solche kleinen Details, die für Dortmund passen. Jetzt spielt man morgen natürlich gegen den MSV Duisburg. Da hat man natürlich jetzt auch nochmal eine gute Chance zu punkten. Aber danach wird es schon ein bisschen heikler, was den Spielplan angeht. Erst noch ein Heimspiel in Unterhaching, okay. Aber dann auswärts Bielefeld, zu Hause Essen, in Mannheim, zu Hause Sandhausen, in Ingolstadt. Also das sind dann schon ganz andere Aufgaben. Und ich denke, da wird sich das dann auch wieder ja, deutlich eher Richtung Abstiegskampf bei Dortmund bewegen. Aber natürlich, wenn man morgen gewinnen sollte zu Hause gegen Duisburg, dann hat man erstmal mit 14 Punkten nach 8 Spielen. Da hat man auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute Ausbeute und also schon mal einen gewissen Puffer nach unten.
Das ist richtig. Und für alle die, die Folge wird morgen, also für uns beide morgen, online gehen. Für euch ist das natürlich dann heute Abend das Spiel. Wir nehmen das Ganze hier gerade am Dienstagabend auf. Weißt du denn, weil das ging irgendwie voll an mir vorbei, vielleicht kannst du mich da einmal kurz abholen, warum das Spiel vorverlegt wurde?
Ich glaube, das hat mit der Champions League zu tun von Dortmund. Irgendwie so, also ich habe das auch irgendwann mal gelesen bei Liga 3 Online, aber den genauen Grund weiß ich jetzt nicht mehr. Ich meine, aber das wäre irgendwie Champions League oder, das ist doch, ja genau, das ist doch, nächste Woche ist englische Woche in der dritten Liga und da kann das dann nicht stattfinden wegen der Champions League.
Ah, okay. Ja gut, dann stimmt. Dann legt man das Spiel natürlich eine Woche vor. Genau. Gut, da hat dann natürlich die Mannschaft, die gegen zweite Mannschaften spielt, in dem Fall ist es eben Duisburg, so einen kleinen Nachteil für diese Woche. Kann aber nächste Woche ganz entspannt die englische Woche bei der Konkurrenz scouten und gucken.
Ja, beziehungsweise ich glaube, die haben da dann eventuell auch ein Pokalspiel, also ein Landespokalspiel.
Oder sowas.
Das könnte dann auch wiederum sein. Ja, der nächste Gegner von Duisburg ist Preußen, also nach Dortmund ist Preußen Münster. Die spielen ja heute Abend gegen Bayern München im DFB-Pokal. Allerdings einen Tag mehr Pause. Das könnte dann auch wieder ein kleiner Vorteil sein, vor allem wenn es dann vielleicht nach 30 Minuten schon 3-0 steht. Da können sie sich vielleicht auch ein bisschen ausruhen.
Für Preußen natürlich.
Ja, natürlich. Nee, aber ja, ist nicht optimal für Duisburg insgesamt. Vielleicht, aber ja. In der Phase, in der Phase, in der sie jetzt sind, da gibt es solche Ausreden nicht. Also da kann man die nicht gelten lassen. Dieser eine Tag mehr dann Pause, da muss man dann schon im nächsten Heimspiel spätestens gegen Münster dann auf jeden Fall punkten.
Absolut richtig. Wer auch gepunktet hat, und zwar beide haben gepunktet, ist das nächste Spiel in unserer Liste. Denn es geht jetzt um die eben angesprochene Preußen Münster gegen den VfB Lübeck. Endstand 1-1. Preußen Rang 15, Lübeck Rang 17. Ich finde, beide stehen schlechter da, als sie Fußball spielen. Die Tore sind beide in der zweiten Hälfte gefallen. Wekamp macht in der 79. Minute das 1-0. Lübeck kontert in Form von Akono in der 84. das Ganze zum 1-1. So mit Punkteteilung. Beide 7 Punkte nach 7 Spielen, beziehungsweise Münster mit 8 Punkten nach 7 Spielen. Lübeck mit einer bisher noch schwachen, stockenden Offensive. Jetzt geht es für Preußen heute gegen die Bayern, heute Abend, am Dienstagabend im DFB-Pokal. Philipp, wie siehst du beide Mannschaften? Wen siehst du stärker? Ich persönlich würde schon sagen, dass die etwas stärkere Mannschaft die Preußen aus Münster ist.
Ja, definitiv. Also die Ansätze bei Preußen sind auf jeden Fall in der gesamten Saison schon zu sehen. Beispielsweise auch das erste Heimspiel gegen den BVB 2, das 0-0 ausging. Da muss es schon nach 30 Sekunden glatt rot für Dortmund geben, nach einer Notbremse. Und sie haben sich auch so immer wieder gerade auch in den Heimspielen, viele Chancen erarbeitet. Aber das zieht sich eben auch jetzt durch die Saison, dass sie die Chancen nicht nutzen. Da ist auch häufig zum Beispiel Kehre war so ein Spieler, der immer wieder viele Chancen vergibt. Ich persönlich kann noch nicht ganz verstehen, warum Batmas immer wieder den Vorzug gegenüber Wehkamp zum Beispiel hält. Also Batmas hat mich bisher in allen Spielen, die ich so wirklich von ihm gesehen habe und in Aktion, hat er mich jetzt nicht wirklich überzeugt. Und auch jetzt in Essen, als ich ihn ja 90 Minuten gesehen habe. Und da halte ich Gerrit Wehkamp schon für einen deutlich besseren Stürmer insgesamt. Und das funktioniert offensiv, einfach was den Output angeht, noch nicht so ganz bei Münster, aber das Spielerische generell ist stark. Man hat auch immer wieder eine gute Wucht in den Heimspielen und sie waren auch in dem Spiel eigentlich die etwas bessere Mannschaft, wobei sie auch nicht das beste Spiel ihrer Saison gemacht haben. Und ja, für Lübeck war es im Endeffekt ein glücklicher Punkt. Das hat auch Akono im Interview nach dem Spiel gesagt, dass man nicht so wirklich reingekommen ist und dem Gegner viele Chancen überlassen hat. Und im Endeffekt waren es auf beiden Seiten jeweils ein Kacktor, was dann ja das jeweilige Tor bedeutet hat. Also anders konnte es in dem Spiel auch fast gar nicht laufen. Und dementsprechende etwas unglückliche Punkteteilung aus Sicht von Münster. Und du hattest ja auch noch zu Lübeck gefragt. Also Lübeck, die sehe ich persönlich als absoluten Abstiegskandidat Nummer 1. Aber das war schon vor der Saison für mich so. Man sieht schon, dass sie sich immer ja strecken müssen, um das wirklich ja ein gutes Drittliganiveau zu erreichen. Das haben sie zum Beispiel mal gegen Dresden geschafft, zu Hause letzte Woche, als sie sehr, sehr unglücklich 1-0 verloren haben. Aber trotzdem, ja, der Trend spricht schon eine deutliche Sprache. Und jetzt hat man eben 7 Spiele, 7 Punkte und hat einen einigermaßen okayen Start. Man ist jetzt nicht punktetechnisch hinten dran, aber man sieht es dann doch nach dem anfänglich guten Start. Jetzt ist man auf Platz 17, da sieht man schon, in welche Richtung es dann doch eher für sie geht.
Man spielt aber schon den besseren Fußball als vor 3 Jahren, als sie schon mal in der dritten Liga waren.
Ja, oder wie siehst du das? Ja, das schon. Also sie sind auf jeden Fall konkurrenzfähiger als damals. Aber dennoch sehe ich jetzt nicht so das Spielermaterial, mit dem man dann wirklich den Klassenhalt am Ende schafft. Ich finde auch nicht, dass sie einen Spieler haben, der nächste Saison in der zweiten Liga landen wird. Grüße. Und
das sehe ich noch anders. Ja. Also ich gehe bei vielen von dem, was du sagst, mit, aber bei der Sache stimme ich nicht mit dir überein, weil ich dabei bleibe, dass die einen Unterschiedsspieler haben, der im Laufe der Saison auch noch ordentlich ballen will.
Ja.
Eben aber auch nur deshalb nächste Saison zweite Liga spielen könnte, weil er eben so blutjung noch ist.
Ja, Gözüşerin.
Sie gehen raus an Tarik Gözüşerin.
Ja, genau. Ja, ich sehe da nicht das ganz hohe Potenzial. Ich finde auch, man hat tendenziell eher so erfahrene Spieler verpflichtet, die wirklich eben ihre beste Zeit schon hinter sich haben. Also Pascal Breyer würde ich da fast noch ein bisschen, also natürlich ist die allerbeste Zeit auch bei ihm vorbei, aber den würde ich schon noch als Drittliga konkurrenzfähig ansehen. Aber zum Beispiel Taffazofer, der ein ganzes Jahr bei Erzgebirge Aue keine Rolle gespielt hat und gefühlt kein Spiel gemacht hat. Oder auch ein Behrens, der jetzt dauerverletzt ist und noch, ich glaube, nicht ein einziges Mal im Kader stand bis hierhin. Das sind dann so ein paar Personalien, die nicht wirklich weiterhelfen, die aber wahrscheinlich doch ein ganz ordentliches Gehalt auch beziehen für Lübecker Verhältnisse. Und das sollten dann eher so Spieler sein, die dann wirklich den Unterschied ausmachen. Das sehe ich nicht als wirklich gegeben an. Und dass zum Beispiel Mirko Boland in der dritten Liga kein Unterschiedsspieler mehr ist, das hat man auch schon, glaube ich, vor ein paar Jahren mal gesehen. Ich glaube, er war ja auch schon dabei, als sie damals abgestiegen sind.
Ja, der war damals schon.
Ja, genau. Und von daher ist das im Endeffekt nicht die ganz hohe Qualität. Also sind auch ein paar Spieler, die ja von anderen ehemaligen Drittliga-Vereinen oder aktuellen Drittliga-Vereinen, wie zum Beispiel Halle, auch gerne abgegeben wurden, wie zum Beispiel Yannick Sternberg. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass das im Endeffekt wirklich reichen wird, um den Klassenerhalt zu schaffen.
Rächt sich da vielleicht auch so ein bisschen die doch noch sehr Unerfahrenheit von Lukas Pfeiffer?
Ah, das kann ich im en Detail gar nicht so beurteilen, ehrlich gesagt. Ich glaube einfach, dass mit dem Spielermaterial einfach auch gar nicht so viel drin ist. Also, dass man sich schon immer wieder vor allem auf die Defensive fokussieren muss und dann ist da auch gar nicht so viel taktisch auch möglich, da noch großartig Änderungen vorzunehmen. Und man muss versuchen, einfach solche Spiele gegen deutlich bessere Gegner, so wie man so schön sagt, in ein Low-Scoring-Game zu kreieren. Also, dass möglichst wenig Tore fallen, dass man vielleicht selbst über eine Standardsituation zum Beispiel in Führung geht. Ansonsten
So Joe Enochs.
Ja, genau, Joe Enochs fußballmäßig. Und ja, viel mehr Möglichkeiten hat man, denke ich, mit dem Kader auch gar nicht.
Sehr schöne Einschätzung. Und für euch da draußen, ihr hört es schon, der gute Philipp weiß mehr über die Liga als nur RWE, was ich persönlich sehr schätze. Sehe ich bedingt ähnlich. Ich suche noch vier Teams, die schlechter sind als Lübeck. Ich habe ja bekanntlich so eine gewisse Sympathie mit dem Verein. Kann aber auch nicht erklären, warum genau das der Fall ist. Gucken wir auf ein anderes Unentschieden. Zwei Teams, die ja eigentlich eher oben angesiedelt sind, die ja beide eher Richtung Aufstieg schielen, aber meiner Meinung nach, vor allem spielerisch, hat die Gastmannschaft aus dieser Partie damit diese Saison herzlich wenig zu tun und steht auf einem zu Recht 14. Rang. Es geht natürlich um FC Saarbrücken gegen Waldhof Mannheim 1:1 im Endstand. Spiel 1 nach der Horrorverletzung von Patrick Schmidt. Nach wie vor gute Besserung an dieser Stelle. Die Tore erzielten, jetzt lädt natürlich hier mein Kicker.
Ja, ich kann das übernehmen. Das war einmal Jesaja Herrmann auf Mannheimer Seite und Kai Brünker kurz vor Schluss für Saarbrücken dann per Kopf. Nach einer schönen Flanke von rechts hat er dann in der 88. Minute noch den Ausgleich besorgt, nachdem 14 Minuten vorher die Mannheimer ja etwas glücklich in Führung gegangen sind insgesamt. Also da war schon in dem Spiel eigentlich Saarbrücken die bessere Mannschaft, gerade in der ersten Hälfte. Da hätte ja einmal Brünker eigentlich ins fast leere Tor nur noch einköpfen müssen und setzt den Ball knapp neben den Pfosten. Und ja, bei Saarbrücken ist es einfach so, dass sie jetzt am Anfang der Saison noch nicht so richtig die Ergebnisse einfahren. Sie sind eigentlich oftmals die klar bessere Mannschaft, aber ja, so richtig will da der Ball häufig nicht rein vorne und deswegen spielen sie auch des Öfteren mal unentschieden. Haben jetzt das zweite Unentschieden auch in Folge, davor gegen Unterhaching unentschieden, in Ingolstadt beispielsweise unentschieden und ja, das ist aktuell noch ein bisschen zu wenig punktetechnisch, aber man ist ja trotzdem oben dran, hat jetzt 4 Punkte beispielsweise Rückstand auf Aue auf Platz 3, aber ja, zu dem frühen Zeitpunkt der Saison ist das alles noch im Rahmen und wenn dann beispielsweise ein Richard Neudecker jetzt auch mal wirklich so richtig in Form kommt, der saß ja jetzt auch ein paar Spiele nur auf der Bank, war ja auch nicht so ganz fit im Sommer und ich denke, dann wird das auch wieder in eine andere Richtung gehen für Saarbrücken. Die habe ich auf jeden Fall als zweiten Aufsteiger hinter Dresden immer noch ganz dick auf dem Zettel.
Das habe ich auch, das ist unbestritten. Mir macht nur der Waldhof deutlich mehr Sorgen. Ich glaube, da stimmst du mir zu, wenn man sagen kann, schlechter Fußball, unausgereiftes System und einfach aktuell ein zu Recht eine ja, richtige Platzierung auf Rang 14.
Ja, absolut. Also bei Mannheim, da gehen ja kadertechnisch gehen da so ein bisschen die Lichter aus im Vergleich zu den Vorjahren. Also da werden ja immer wieder jetzt die guten Spieler sozusagen weggeholt, hat man das Gefühl. Und da kommt aber nicht so richtig was nach. Da sind dann ja teilweise Spieler, die ein ganzes Jahr praktisch keinen Fußball gespielt haben oder länger, weil sie dann beispielsweise in Paderborn wie Jonas Karls überhaupt nicht mehr ja, gesetzt waren, keine Rolle gespielt haben. Und man muss sich jetzt schon in etwas andere ja, Bereiche umsehen, also auch beispielsweise im Ausland und auch so Spieler wie Minos Guras, der jetzt auch bei Regensburg keine gute Saison gespielt hat und dementsprechend ist das einfach sportlich nicht mehr die allerhöchste Qualität. Und jetzt hat man natürlich auch einen Trainer, der jetzt auch nicht dafür steht, irgendein System zu haben, das jetzt irgendwie der Liga ja, entwachsen wäre. Also das, wie man das beispielsweise bei einem Christian Titz gesehen hat. Also es ist dann auch einfach ja dieser schnöde Drittliga-Fußball so ein bisschen. Und ja, das ist alles so eine etwas gefährliche Mischung, wie ich finde, bei Mannheim. Gerade da man ja trotzdem noch aufgrund des Umfeldes auch gewisse Erwartungen hat. Aber wenn man sich jetzt einfach nur mal so die nächsten 4 Spiele anschaut, zu Hause gegen Freiburg, ein ganz wichtiges Spiel, das man jetzt ja tunlichst zumindest nicht verlieren sollte, dann in Regensburg, zu Hause gegen Viktoria Köln und bei Arminia Bielefeld. Also das sind immer auf ganz eigene Art und Weise sehr schwierige Partien und da wird man dann schon mal sehen, ob es dann wirklich vielleicht eher Richtung Mittelfeld geht oder doch Abstiegskampf. Also den Aufstiegskampf sehe ich auch nicht bei Mannheim dieses Jahr. Dafür fehlt mir insgesamt ja in beiden Mannschaftsteilen, also sowohl das Defensive als auch Offensive, die Qualität. Und ja, man ist im Vergleich zum Vorjahr auch nicht mehr so heimstark, muss man sagen. Hat sich ja beispielsweise gegen Lübeck eine 2-0-Führung zu Hause noch nehmen lassen, auch mit einem irregulären 2-2 damals, also dem Ausgleichstor, als ja der Torwart angegangen wurde mit dem Arm. Aber auch gegen Ulm zu Hause 0-2 verloren. Also auch das ist nicht mehr so stabil. Jetzt punktet man zwar einigermaßen auswärts, hat in Münster gewonnen, jetzt unentschieden beim starken Nachbarn Saarbrücken. Aber ja, insgesamt ist das irgendwie so ein schnöder Einheitsbrei aktuell bei Mannheim. Ich weiß nicht so richtig, in welche Richtung es geht. Und ich glaube, in Mannheim weiß das selbst auch keiner. Gibt ja auch immer das Thema mit dem Stadion Neu- oder Ausbau. Und ja, irgendwie geht es nicht so richtig vorwärts beim Waldhof.
Leider ja. Ich meine, der Trainerwechsel im Sommer, der war notwendig, weg von Christian Neidhardt, aber ich gehe so weit und sage, bisher rentiert er sich weniger als gar nicht und stellt sich tendenziell eher als so ein kleines Mismatch, als so ein kleiner Fehler heraus. Wie schätzt du das Ganze dahingehend ein?
Ja, also bisher ist einfach noch nicht so wirklich zu erkennen, was Mannheim genau möchte. Also das sind irgendwie, je nachdem, wie das Spiel so läuft, gegen welchen Gegner man spielt, passt man immer so ein paar Dinge an, habe ich so das Gefühl. Aber ja, so richtig, dass man eine Dominanz entwickelt oder dass man wirklich 90 Minuten lang gut drin ist im Spiel, das erlebt man nur äußerst selten bei Mannheim. Und irgendwie ist das so, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes. Wenn die einzelnen Momente mal gut laufen, dann kann es in die positive Richtung gehen, so wie zum Beispiel im Heimspiel gegen Halle, als man früh 1-0 hinten lag, nach dem schönen Tor von Lofolomo. Und dann auf einmal 10 Minuten später führt man 3-1. Da lief auf einmal alles in die eine Richtung und dann war man in der zweiten Halbzeit wieder komplett passiv und kann froh sein, dass man das Spiel nicht noch unentschieden gespielt hat. Also das ist so ein bisschen sinnbildlich für das, was man in Mannheim aktuell sieht. Und ja, ich habe da nicht wirklich Hoffnung, dass da irgendein Spieler ist, der dann vielleicht doch dieser, ich nenne es jetzt mal Breakout-Star wird, also beispielsweise das, was man sich vielleicht von dem Guras erhofft hat. Man hat einfach in den letzten Jahren sehr viel Qualität verloren, jetzt auch mit einem Lebo zum Beispiel, der ja auch nicht den Vertrag verlängert hat in Mannheim. Und ja, irgendwie geht das so ein bisschen aktuell dahin und so eine richtige Fantasie, weil wie es da in Mannheim ja dann Richtung zweite Liga mal gehen soll, die habe ich aktuell ehrlich gesagt nicht.
Ja, das ist auch wieder sehr nüchtern betrachtet, aber sehe ich ähnlich. Mannheim muss ganz dringend aufpassen, dass die nicht noch tiefer unten reinrutschen als ohnehin schon. Damit würde ich sagen, schauen wir nochmal ein Spiel weiter und gehen mal wieder zu einer Mannschaft, die gewonnen hat. Es war das direkte Absteigerduell. Der SSV Jahn Regensburg empfing den SV Sandhausen. Endstand 1-2. Die Sandhäuser gingen in der 18. Minute durch Otto in Führung. Hennings machte dann 89. Minute den Deckel quasi drauf. Efiz, ich dachte, in 90+3, ich mache hier nochmal das 2-1 und sorge nochmal für ein bisschen Unruhe. Letztlich brachte der Anschlusstreffer nichts mehr. Ruben Hennings damit jetzt auch endlich mit seinem ersten Saisontor. Sandhausen, für mich die insgesamt bessere Mannschaft, das war so der typische Joe Enochs-Fußball. Man stellt sich hinten rein, man wartet ab und guckt, was der Gegner macht. Sandhausen hat sich nach dem frühen Tor in der 18. Minute trotzdem nicht beirren lassen, weiter konsequent ihren Stiefel runtergespielt und am Ende hier verdient mit 2-1 gewonnen. Oder wie siehst du das?
Ja, das ist das erste Mal an diesem Abend, an dem ich dir komplett widersprechen muss. Denn der SSV Jahn hatte am Ende 61% Ballbesitz. Und wenn du gegen Joe Enochs 61% Ballbesitz zulässt, dann muss eigentlich die Kündigung beim Trainer am nächsten Morgen noch auf dem Tisch landen. Also was Danny Galm da für einen Terrorism-Fußball in Sandhausen spielen lässt, das ist mir wirklich mit dem Kader unerklärlich. Also ich habe generell, als ich vor der Saison gelesen habe, dann, dass die in einem 3-5-2 spielen werden, und ja, mit was für Außenverteidigern auch in dem System, da wusste ich schon, dass das kein allzu glorreicher Fußball werden wird. Aber das, was man jetzt in Sandhausen in den ersten Wochen sieht, ist wirklich, mit dem Kader, mit dem, was man da an Etat investiert, ist das eine ähnliche Schande wie in Ingolstadt letztes Jahr. Also man ist da absolut glücklich in Führung gegangen mit einer Halbfeldflanke, die Otto dann, ich weiß gar nicht, ob er den mit dem Kopf berührt oder mit dem Rücken, aber der geht dann auf einmal rein, ist dann warum auch immer in Führung. Danach hat Regensburg unzählige Chancen, unter anderem durch Kota. Man bekommt irgendwie das Ding nicht rein, teilweise rutscht der Ball durch am zweiten Pfosten und man kriegt den Ball nicht unter. Und dann ist es kurz vor Schluss nochmal eine Kontersituation, die Hennings dann in seiner gewohnten Art und Weise, also das wird er wahrscheinlich auch noch mit 60 Jahren so hinkriegen mit seinem linken Huf, ja, dann so abschließt. Und dann ja, war das Spiel immer noch nicht beruhigt und Regensburg hatte dann immer noch einige ja, Situationen, kommt dann auch zum Anschluss und hat danach auch nochmal ein, zwei Standardsituationen. Also was Sandhausen da wirklich spielt, ist, wie ich finde, oder was Danny Galm, der neue Trainer, dort spielen lässt, ist, wie ich finde, eine absolute Frechheit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt verantwortlicher wäre bei Sandhausen, dann würde ich mir das nicht mehr lange angucken. Denn die 10 Punkte nach 7 Spielen, die ja, sehen besser aus als das, was man auf dem Platz so gesehen hat. Wenn man zum Beispiel dran denkt, dass man 1-0 gegen Dresden gewonnen hat, aus der ersten im Prinzip Nicht-Chance. Das war einfach ein Distanzschuss und ansonsten hat man in dem Spiel so gut wie keine Torchance gehabt. Und auch sonst, ja, die 0-2-Niederlage davor zu Hause gegen Preußen Münster, das 1-4 in Halle. Also da spricht schon eine relativ deutliche Sprache, was man dort in Sandhausen bisher so sieht. Und ich sehe da ehrlich gesagt nicht allzu viel Positives. Der Fußball ist wirklich sehr bieder. Und ja, dementsprechend war das eigentlich ein sehr, sehr glücklicher Sieg am Ende für Sandhausen. Und die Punktausbeute von 10 Punkten, die ist wirklich noch sehr, sehr schmeichelhaft dort.
Ja, sehe ich ein bisschen anders. Ich finde den Fußball gar nicht so schlecht, wie du ihn siehst. Aber kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich einfach José Mourinho und AS Roma Fußball im internationalen Wettbewerb und dadurch, dass ich italienische Liga gucke, einfach gewöhnt bin und mir nichts mehr aus diesem Fußball mache. Das kann natürlich damit zusammenhängen.
Ja, ich finde es.
Fakt ist, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, 61% Ballbesitz gegen Joe Enox und das 61% für Joe Enox sind, das spricht natürlich eine deutliche Sprache. Aber es ist halt Danny Guy im Fußball, der wenig Wert auf Ballbesitz legt.
Ja, das kann sein, ich kenne den
Und ich finde gegen potenzielle Top-Teams finde ich das auch in Ordnung. Und Regensburg ist ein Mitabsteiger, die gehören mit zu dem Kreis der Aufstiegskandidaten. Da ist das relativ clever, meiner Meinung nach, eben erst recht nicht auf Ballbesitzfußball zu gehen. Wenn die jetzt gegen den VfB Lübeck so spielen würden, dann bin ich da auf jeden Fall wieder auf einer ganz anderen Ebene unterwegs.
Ja, aber ich weiß nicht, ob Jan Regensburg man wirklich als Top-Team in der Liga ansehen sollte. Also ich habe die ja in Essen eine Woche vorher gesehen und das war der definitiv schlechteste Gegner, den ich in der gesamten Saison gesehen habe. Also gegen die ist schon definitiv was möglich insgesamt und da kann man auch deutlich besseren Fußball spielen. Wir haben tatsächlich unsere beste Saisonleistung auch letzte Woche gegen sie gebracht. Und man kann da auf jeden Fall ordentlichen Ballbesitzfußball gegen sie spielen. Das kann aber Sandhausen in dieser Saison einfach nicht. Also ich habe gerade mal geguckt, sie hatten in 2 Spielen deutlich mehr Ballbesitz. Das war einmal in Lübeck, das ging 0-0 aus. Und das ging zu Hause gegen Preußen Münster, auch 60% Ballbesitz, 0-2. Und ja, das spricht einfach schon eine deutliche Sprache. Mit solchen Spielern wie Ben Baller und Mühling, da müsste im Zentralmittelfeld auch eine Menge spielerisch einfach möglich sein. Also gerade Ben Baller, der einfach auch spielerisch damals beim MSV Duisburg 1920 der absolut überragende Sechser der Liga war, der ja, dem man kaum den Ball abnehmen kann, weil er auch einfach so extrem schnell ist und so lange Beine hat. Und da müsste ein ganz anderer Fußball, wie ich finde, einfach gespielt werden. Aber mit dieser Ausrichtung, die man dort hat, mit diesem 3-5-2, ja, ist das auch so ein bisschen etwas schwieriger, als es eigentlich sein müsste. Man hat eigentlich gute Außenspieler, die man auch gut in einem zum Beispiel 4-3-3 oder 4-2-3-1 dort spielen lassen könnte, mit einem Stolz, mit einem Evina beispielsweise. Aber das macht man eben nicht. Man steht sehr kompakt und ja, das reicht eben für so eine Übergangssaison, aber mit dem Aufstiegskampf, also wenn man das wirklich die Saison über durchzieht, dann glaube ich nicht, dass Sandhausen das wirklich schaffen wird.
Ja, gute Einordnung. Es könnte tatsächlich so sein, wie Marco sagte, am Ende der Saison könnte keiner der Absteiger wieder aufgestiegen sein.
Aktuell bin ich auf jeden Fall dabei.
Ich halte es für möglich in dieser Liga. In dieser Liga ist allerdings auch alles möglich. Und mit genau diesem Esprit ist der Meidericher Sportverein aus Duisburg am Samstag nach Köln gefahren. Spoiler-Alarm, es war nicht alles möglich. Man unterlag einer wieder starken Viktoria mit 2:0 die Treffer erzielten Luca Masaila und Brian Henning in der 52. und 87. Spielminute. Also auch Engin Wura, der erstmal interimsweise in Duisburg übernommen hat für den freigestellten Thorsten Ziegner, weist da ja, Schwächen, Defizite auf. Ich glaube tatsächlich, dass das Problem nicht der Trainer oder das Trainerteam ist, sondern einfach der Kader, der es nicht besser weiß, der es nicht besser kann, weil Spieler wie zum Beispiel Moritz Stoppelkamp und Julian Hetwer eben fehlen. Duisburg bleibt damit Tabellenletzter, nach wie vor nur 3 Punkte, wieder 2 Gegentore, wieder kein eigenes Tor geschossen, auch nur 6 geschossene Tore insgesamt. Die Viktoria bleibt oben dran, 11 Punkte jetzt, 3 Rückstand auf Aue und Ulm. Nach so einem kleinen Negativtrend, nenne ich es mal, so einer kleinen Ergebniskrise, ich würde ungern von einer Krise generell sprechen, sondern nur eine Ergebniskrise mit einer Niederlage gegen Haching, einem Unentschieden gegen Bielefeld und einer Niederlage gegen Dortmund, hat man jetzt die Pflichtaufgabe. Ich glaube, das kann man schon so sagen und muss man auch so sagen, gegen den MSV Duisburg die Pflichtaufgabe erfüllt. Wie siehst du das Ganze?
Ja, ich habe mir das Spiel tatsächlich am Samstag komplett angeguckt. Und ja, die Duisburger haben versucht, die Kölner einfach in ihrem Aufbauspiel stark zu hindern. Sie haben selbst gespielt in einem 5-2-3 mit Joshua Bitter, der als rechter Innenverteidiger gespielt hat, und dann Fälscher, der die rechte Seite beackert hat. Und das hat auch in der ersten Halbzeit relativ gut funktioniert. Vorne rechts Ekene, der immer wieder sich auch durchsetzen konnte über die rechte Seite, der immer wieder auch gut freigespielt wurde. Der dann, ja, zum Beispiel einmal gibt es so eine Situation, da steht man mehr oder weniger 2-1 und ja, Köpke verpasst da, sich irgendwie freizuspielen, entweder indem er zwischen Innenverteidiger und Torwart läuft und dann Ekene den Ball dazwischen spielen kann, oder indem er sich nach hinten absetzt. Ekene entscheidet sich für den Pass nach hinten und ja, Köpke steht immer noch genau hinter dem Mann und dementsprechend geht der Ball einfach durch. Das sind solche Situationen, bei denen man ja einerseits merkt, dass Köpke einfach nicht in guter Form ist, also ob es jetzt auch, ob nicht mehr drin ist oder ja, ob das auch wirklich sein Leistungsstand ist oder nicht, das ist jetzt erstmal egal, aber auf jeden Fall, ja, bewegt er sich nicht wirklich wie ein Stürmer, wie ein zentraler Stürmer in dem Moment. Und dann hat man eine Monsterchance gehabt über die rechte Seite, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer die Reingabe gebracht hat, aber auf jeden Fall steht dann am zweiten Pfosten Köter völlig blank und er weiß dann nicht, wie er den Ball genau nehmen soll, hätte sich wahrscheinlich irgendwie mit dem Bauch am besten reinwerfen sollen. So, ja, geht der Ball dann aus 3 Metern drüber. Und das sind so Szenen gewesen, in denen hätte Duisburg mit ihrem guten defensiven Matchplan, weil die Kölner hatten wirklich im ersten Durchgang überhaupt gar keine Ideen, wie sie da durchkommen wollen, mussten dann immer wieder bei außen spielen, was nicht die allergrößte Stärke ist. Damit hätte man das Spiel dann auf die eigene Seite ziehen können. Man hatte auch am Ende des Spiels einen Expected Goals Wert von über 1,5 auf Duisburger Seite und der von Viktoria Köln war bei unter 1, so bei 0,8. Also es spricht auch eine, ja, deutliche Sprache, aber wie das da eben so ist, wenn man unten steht, man hat das Tor nicht reingekriegt und dann gibt es in der zweiten Hälfte eben diesen einen Ball, ein kurz ausgeführter, ja, Freistoß aus, ich glaube, 65, 70 Metern von Köln, dann nimmt sich Leuch den Ball, schlägt ein langes Ding und ja, Bitter verteidigt da nicht gut gegen Masaila, schießt dann im Endeffekt Masaila den Ball an den Kopf und der Ball geht dann über Müller, der auch nicht so gut aussieht bei der Aktion, drüber und ja, dann hatte man den Salat, dann war das Spiel auf einmal auf den Kopf gestellt, mehr oder weniger, steht 1-0 für Köln und die können dann mit dem typischen Ballbesitzspiel dann auch die Duisburger ein bisschen zermürben. Und dann, ja, war von der Kompaktheit auch bei Duisburg nicht mehr ganz so viel zu sehen. Offensiv haben sie sich zwar bemüht, aber mehr als eine Chance, als Janda sich da gegen 5 Leute durchsetzt, mehr oder weniger, und den Ball dann abgefälscht daneben schießt, ist dann nicht mehr wirklich rausgesprungen bei Duisburg. Das war offensiv dann einfach nicht mehr ganz so gut wie im ersten Durchgang. Und dann hat man eben das Spiel kurz vor Schluss dann wieder, ja, dann noch mit 2-0 verloren. Und das war dann auch wieder so eine Aktion, zum Beispiel, wenn man sich das Gegentor anschaut, wie Sebastian May das von Beginn an verteidigt, das ist einfach, ja, richtig, richtig schlecht. Generell Sebastian May für mich auch ein sehr überbewerteter Spieler, muss ich ehrlich sagen. Ja, er ist ein Sprachrohr, er ist eine Art Leader als Figur, aber er geht nicht mit Leistung voran. Hat zum Beispiel auch in Regensburg schon ja, auch gezeigt, dass er ja defensiv einfach nicht stabil genug ist, lässt sich da einmal von Garnaus ja, mit einer Drehung komplett aus dem Spiel nehmen, der dann mit links einschiebt oder auch bei dem Eckball zuvor als Ganaus an die Latte köpft. Da ist er überhaupt nicht bei seinem Gegenspieler, was man auch immer wieder bei Mai sieht, dass er bei Ecken einfach zu spät kommt defensiv. Und in dem Fall geht er dann ewig mit Hong mit, der sie ihn dann auch aus der Kette raustreibt und dann reicht ein Chipball zu Henning und die Abwehr ist entblößt. Und ja, Vincent Müller sieht bei dem Schuss auch nicht gut aus. Der war jetzt auch nicht so platziert bzw. hart geschossen. Und dann, ja, so wie es dann einfach so ist, wenn man defensiv bzw. unten drin steht, dann sind so kleine Momente im Spiel immer gegen dich und dann verliert man eben mit 2-0 bei auch einer, ja, insgesamt wieder etwas besseren Viktoria.
Ja, dem kann ich mich ohne Gegenmeinung so anschließen. Also ich finde, das haben wir ja auch schon letzte Woche in der vorangegangenen Folge thematisiert. Bei der Viktoria sieht man auch trotz des 2-0-Erfolgs, finde ich, sehr deutlich, was für einen Impact ein Donny Bogicevic schon hat, weil er auch hier wieder, finde ich, einfach relativ schmerzlich vermisst wurde.
Ja, auf jeden Fall. Also Donny Bogicevic war für mich auch in den ersten Wochen der beste Spieler der Liga. Also was der da im Feld für Sachen gemacht hat, wie ungeheuer ballsicher der war, wie leicht der an Gegenspieler vorbeigegangen ist, das war absolut überragend. Und der hat jetzt ja einen Faserriss im Adduktorenbereich. Und ich hatte da schon letzte Woche mal geschaut, also den hat er jetzt so, glaube ich, seit anderthalb Wochen grob und oder zwei Wochen. Und das ist so eine Ausfallzeit von 4 bis 6 Wochen, je nachdem, wie schlimm es dann im Endeffekt ist. Also es ist auf jeden Fall ein bitterer Ausfall für die Viktoria. Und ich bin mir auch sicher, dass man zum Beispiel mit ihm in Dortmund locker gewonnen hätte. Aber ja, das ist dann einfach ganz, ganz, ganz bitter. Die Kölner müssten sowieso eigentlich viel höher stehen. Also die haben ja auch zum Beispiel beim Spiel gegen uns, dem 0-0, da hatten die ja locker 3-4 absolute Top-Chancen. Nicht umsonst ist ja Jakob Wölz auch der Podcast-Prinz geworden. Und mit ja, Recht. Genau, zweimal hintereinander. Und
und auch das mit
ja. Recht. Und ja, also das war einfach sehr unglücklich. Auch diese Niederlage danach bei Unterhaching, als Moritz Fritz, glaube ich war es, den Ball da ins eigene Tor köpft, nachdem der Ball von der Latte wiederkommt. Den Rebound, also völlig unbedrängt. Also das waren so ganz komische Momente einfach, die in den Spielen gegen die Viktoria gelaufen sind. Aber grundsätzlich ist das definitiv eine der 4 bis 5 besten Mannschaften der Liga bis hierhin.
Dem schließe ich mich so an. Und vielleicht stimmst du mir ja oder kannst du mir ja da zustimmen. Donny Bogicevic, sollte der nach seiner Verletzung so zurückkommen, wie er vor seiner Verletzung war, dann sehen wir den nächstes Jahr eine Liga höher.
Ja, es kommt natürlich darauf an, was da so für Angebote für ihn reintrudeln. Ne? Die Viktoria, die muss ja finanziell, ist sie nicht so zwingend drauf angewiesen. Aber ja, also wenn da ordentliche Angebote ankommen. Ich habe mit Marco schon drüber gesprochen, dass ich ihn perfekt bei Elversberg sehen würde in dem Fußball. Da würde er, glaube ich, herausragend reinpassen in das Spielerische. Und ja, ich glaube, dass die Elversberger, da habe ich mir sowieso gedacht, dass die auch nach den ersten Spielen, als sie eigentlich schon mit 7 bis 9 Punkten hätten starten müssen, und am Ende hatten sie einen in der zweiten Liga, ja, da habe ich mir schon gedacht, dass die sich auf jeden Fall noch ja, verbessern werden, auch ergebnistechnisch. Und das sieht man jetzt auch. Ich denke, die werden drinbleiben in der zweiten Liga. Und da könnte ich auf jeden Fall Nils Ole Burg nur empfehlen, da mal anzurufen.
Definitiv. Ich gebe das so weiter. Ich würde sagen, wir gehen dann auch direkt mal ein Spiel weiter und kommen zum letzten Samstagspiel. Hallescher FC empfing TSV 1860 München, Svitovic, also gegen Maurizio Jakobacci, und Ristic hat es wieder nicht hingekriegt, die Abwehr super defensiv zu kriegen. Sie haben nicht schlecht verteidigt, aber sie haben individuelle Böcke drin und die zu häufig. Vor allem das 1-0, wo Hug einen katastrophalen Bock schießt, Moritz Schröter ist der Nutznießer, Julian Guttau in der zweiten Hälfte ist dann noch der Mann, der zum 2-0 trifft, nicht jubelt in Halle, was ich persönlich als sehr schön empfinde, hat ja eine Hallenser Vergangenheit. Und Manni Starke, der in der 62. Minute eingewechselt wird und 25 Minuten später mit Blattrot vom Platz fliegt, soll die 60er nicht stören. 2-0 Sieg gegen ein Halle, was Geschenke verteilt hat.
Ja, also das ist einfach irgendwie bei Halle häufig so bei ihren Niederlagen, dass sie eigentlich eine ganz gute Spielanlage immer wieder haben, dass sie auch zu Chancen kommen. Aber dann sind es immer so ein, zwei Momente, auch zum Beispiel davor gegen Aue, in denen sie dann irgendwie nicht nah genug am Mann sind oder dann so einen großen Fehler machen wie beim 0:1. Und dann gehen die Spieler einfach komplett eben in die andere Richtung, dass der Gegner sich häufig dann aufs Verteidigen auch konzentrieren kann und dass man dann vielleicht noch das Zweite sich fängt. Also Halle, wenn die diese ja kapitalen Fehler einfach nicht drin hätten, dann könnten die auch locker viel, viel besser jetzt zu diesem frühen Zeitpunkt stehen. Sie könnten zumindest da stehen, wo jetzt zum Beispiel Dortmund 2 steht. Also wenn Halle auf Platz 5 stehen würde mit 11 Punkten und Dortmund 2 hätte die Punkteausbeute von Halle, dann wäre das deutlich verdienter insgesamt. Aber ja, so ist das eben, dass man muss eben diese kleinen Momente auf seine Seite ziehen und das schafft Halle einfach nicht in dieser Vielzahl. Und ja, deswegen ist es einfach immer wieder deutlich enger, als es sein muss für Halle, also tabellarisch gesehen.
Kann ich mich so ohne weiteres anschließen. 60s Auftritt hat mir wieder nicht so souverän gefallen, wie das sein sollte. Ich fand sie wieder nicht 100% überzeugend. Wie siehst du das?
Ja, da muss man sich eigentlich nur die Doppel-6 angucken mit Marlon Frey und Niklas Tarnath. Also da weiß man schon, dass es der biederste Drittliga-Durchschnitt, den es nur so gibt. Also das kann ich ja auch relativ gut beurteilen, dadurch, dass ich auch mal wieder viele Duisburg-Spiele mir anschaue. Und Marlon Frey ist einfach so ein Spieler der Kategorie, der kann alles, aber auch irgendwie nichts. Also der ist in allem so lala, aber der hat jetzt auch keine Stärke, bei der man sagen würde, ach, das ist, ja, das ist sein USP. Also das ist immer alles so relativ souverän, aber dann ist es auch teilweise ein bisschen schläfrig und dann ja, passt er nicht richtig auf und ja, irgendwie ist das, keine Ahnung, also ich habe auch überhaupt nicht verstanden, warum man da überhaupt Interesse dran hatte aus 60er Sicht, denn er ist jetzt in den...
Ja, er hat halt einen Namen.
Ja, hat einen Namen vielleicht, weil er mal Europa League mit Leverkusen gespielt hat, aber trotzdem ist das leistungstechnisch in den letzten Jahren einfach ja relativ schwach gewesen in Duisburg und deswegen habe ich auch genauso wenig wie bei Niklas Tarnath, den ich als ein Jahr oder zwei Jahre lang in Essen gesehen habe, habe ich überhaupt nicht verstanden, wieso man da als 60 München, wenn man so den Anspruch hat, mindestens mal in die Top 8 zu kommen, warum man solche Spieler verpflichtet, die einem einfach effektiv auf dem Platz praktisch gar nicht weiterhelfen. Und generell war das ja bei 60 München auch ein sehr komischer Transfersommer, weil man ja erst mit einem Mannschaftsetat von 4,5 Millionen geplant hat und dann ist da immer wieder erhöht worden, unter anderem ja durch die Morgalla-Ablöse. Und dann hat man immer wieder noch Spieler dazugeholt, die waren aber irgendwie jeweils in dem Block, in dem man die verpflichtet hat, alle auf einem selben Niveau, mit Ausnahme vielleicht von so einem Schröter, den man, und einem Zwarz kurz vor Schluss, den man noch verpflichtet hat, das sind dann vielleicht so die kleinen Ausnahmespieler. Aber ansonsten, wenn man sich das mal so anguckt, auch ein Seylou Nau, der bei Bayreuth zwar okay war, jetzt aber auch nicht alles überragend. Und
lass das nicht Marco hören, der ist
ja, ich weiß, aber beispielsweise auch dann ein Tarsis Bonga, der seinen letzten Scorerpunkt vor über 3 Jahren gesammelt hat, weil er sich nämlich, nachdem er mit Chemnitz ja abgestiegen war, hat er sich ja Bochum angeschlossen, die dann in dem Jahr aufgestiegen sind mit Thomas Reis. Und dann hat er sich 2 Jahre lang in der Bundesliga fast nur auf die Bank gesetzt, wurde dann eine Rückrunde nochmal nach Braunschweig ausgeliehen, was auch nicht funktioniert hat. Und ja, das sieht man auch bei Bonga. Also der ist jetzt, glaube ich, sogar im Prinzip nur Option Nummer 3 mehr oder weniger, um eingewechselt zu werden. Wurde jetzt auch in dem Spiel wieder nicht eingewechselt, also auf der rechten Offensivseite. Und ja, da sieht man einfach wieder, was ich vorhin zum Beispiel auch bei Lübeck gesagt habe, bei Taffertshofer oder auch bei anderen Spielern, wenn du ein Jahr lang oder mehr sogar praktisch keine Wettkampferfahrung hast, dann ist das schön und gut, dass derjenige vor 2-3 Jahren mal wirklich ein Topspieler in der Liga war. Aber man sieht das einfach, dass dann irgendwas verloren geht. Also zum Beispiel auch bei so einem Biancardi bei Bielefeld, der ja auch in Heidenheim nie eine Rolle gespielt hat und dann auch nicht mehr so wirklich dieser Ausnahmespieler geworden ist, den man sich vielleicht ja hätte erwarten können, nachdem er ja so starke Leistung damals in Rostock hatte in der dritten Liga und dann ja nicht umsonst auch in die zweite Liga gewechselt ist. Also irgendwie taucht das einfach nichts, wenn man solche Spieler verpflichtet. Und bei 60 sieht man genau das. Und wenn ich dann mir wirklich angucke, dass man als Doppel-6 Frei und Tarnath hat, Tarnath, der auch überhaupt nicht presseresistent ist, der wahrscheinlich der mitlangsamste Spieler der Liga ist, der dadurch immer wieder auch nicht in Zweikämpfe kommt, der auch nicht groß gewachsen ist, das ist einfach ja auf sehr wackeligen Beinen. Und das hat man in dem Spiel auch gesehen. Denn am Ende steht da zwar 0 Gegentore, aber Halle hatte genug, ja nicht nur Chancen, sondern auch vor allem einfach Situationen, aus denen man mehr hätte kreieren können, sodass man immer wieder unter Druck geraten ist. Und das war einfach eine kämpferische Leistung von 60. Die war auch bitter notwendig nach zuletzt 4 Niederlagen in Folge. Davon 3 Spiele, in denen man nach 1-0-Führung 1-2 verloren hat. Also das war auch eine sehr, sehr bitter für 60. Da hätte man auch deutlich bessere ja, punkten können, wenn man schon in Führung geht. Das ist ja normalerweise immer so eine kleine Vorentscheidung, gerade auch in der dritten Liga. Aber ja, mehr war das auch im Endeffekt nicht. Und wenn man sich dann auch anguckt, wie man in Führung gegangen ist, dass dann eine glückliche, ja, dass dann so eine Flanke, ich weiß gar nicht, hat er da wirklich Guttau am zweiten Pfosten gesehen? Also ich kann es mir fast gar nicht vorstellen. Irgendwie war das so ein bisschen gefühlt blind reingeflankt und dann ist er wirklich Guttau am zweiten Pfosten. Und ja, da hat man einfach...
Ja, ich glaube schon, dass er den gesehen hat. Also da widerspreche ich dir. Ich glaube schon, dass er Julian Guttau da gesehen hat. Er steht aber auch sträflich.
Ja, das stimmt. Also da hat man einfach das Spiel auf seine Seite gezogen. An einem anderen Tag kann das auch genauso gut 3-1 für Halle ausgehen und dann kann man sich auch nicht beschweren.
Absolut richtig. Meinst du, Maurizio Iacobacci überlebt diese?
Nein, also das war mir auch schon im Sommer klar. Also ich muss sagen, ich halte ihn für in den Interviews immer für sehr eloquent und denke mir auch immer, also der hat eigentlich immer gute Worte für das, was man auch so gesehen hat. Aber wenn ich mir so anschaue, wie er zum Beispiel Finn Lakenmacher in der Sommerperiode behandelt hat, dass er da gesagt hat, ja, dass also den öffentlich so ein bisschen niedergemacht hat, ihm so ein bisschen die Tauglichkeit abgesprochen hat, indem er auch immer wieder nach einem Stürmer verlangt hat und man ihn zeitgleich aber auch nicht ausleihen wollte in die dritte Liga, vielleicht den Vertrag nochmal verlängern. Das wollte man auch dann wiederum nicht. Und jetzt sitzt Lakenmacher immer nur auf der Bank, wird ja gegebenenfalls mal eingewechselt. Also das ist, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, nach außen hin ist das ein guter Trainer, nach innen in die Mannschaft passt das nicht so wirklich.
Mhm. Ja, wo es zwei gute Trainer vermeintlich aufeinandertreffen, naja gut, ein guter Trainer und der andere, von dem halte ich persönlich gar nichts und du, glaube ich, bist auch nicht so überzeugt von ihm. Ein Spiel, worüber du tendenziell aufgrund des Ergebnisses vielleicht nicht so viel sagen möchtest, ist der SSV Ulm gegen Rot-Weiß Essen. Damit sind wir am Sonntag angekommen. Die Ulmer, der Aufsteiger, gewinnt gegen den RWE mit 2-1 durch einen Doppelpack von Dennis Chesser. Wenn Marco jetzt hier heute wäre, würde er ihn wahrscheinlich erneut zum Podcast-Prinzen wählen. Wäre dann auch schon das zweite Mal, verdient hätte er es. Essen kam in der 86. durch ein Hammertor, wie ich finde, von Winko Schapina nochmal ran, konnte allerdings kein Kapital draus schlagen. Und ich habe ja jetzt hier den ultimativen Essen-Experten, der es wahrscheinlich auch gesehen haben wird. Ich habe da nur die Highlights gesehen. In den Highlights kam es für mich so rüber, dass die Ulmer die bessere Mannschaft waren und Essen sich mal wieder bei einem stark aufgelegten Jakob Golz bedanken konnte.
Ja, also Ulm war definitiv die deutlich bessere Mannschaft und die hätten auch mindestens mal zwei Tore mehr schießen können, auch wenn man zeitgleich sagen muss, dass sie sehr glücklich in Führung gegangen sind, denn ja, wenn Torben Müsel einfach stehen bleibt normal in der Mauer und dann nicht auf einmal seinen Rücken ausfährt, nur weil er die Möglichkeit hat, irgendwie an den Ball zu kommen, dann wäre bei dem Freistoß rein gar nichts passiert. Und dann weiß ich nicht, ob Ulm, die zwar eine gute Spielanlage hatten oder eine gute Idee hatten, ob die dann wirklich in Führung gegangen wären, auch in der ersten Halbzeit, dann wäre es ein ganz anderes Spiel geworden. So hat ihnen das auch mit dem mit der guten Anfangsphase, die sie dann so nach 10 Minuten hatten, am Anfang sind wir eigentlich ganz gut reingekommen, hat ihnen das voll in die Karten gespielt. Sie konnten ihr hohes Pressing weiterspielen, haben uns damit ja sehr genervt. Und bei uns hatten wir einfach, und das war das ganz große Problem, drei absolute Totalausfälle. Da möchte ich an erster Linie, auch wenn er gar nicht so häufig genannt wird, wenn man sich mal so die Kommentare dazu durchliest, Cedric Hahnbrock nennen auf der 10, der für mich im Prinzip eine neue Note erfunden hat mit seiner Leistung. Also für mich war das eine 7. Denn es war immer wieder so häufig, nicht nur, dass er Fehlpässe gespielt hat, sondern er ist auch dadurch, dass er so extrem langsam ist, ist er immer wieder auch so, wenn er dann sich zum Beispiel Bälle geholt hat, die dann irgendwelche Abpraller, dadurch, dass er so langsam ist, gehen dann immer wieder Passoptionen einfach zu, wodurch er dann ja beispielsweise abdrehen musste oder dann einfach eine hohe Flanke reingeschlagen hat, die dann ja rein gar nichts gebracht hat. Und das hat mich einfach ja tierisch genervt in dem Spiel. Generell solche Spiele, die deutlich körperlicher einfach zugehen, in denen der Gegner sehr aggressiv ist, das sind überhaupt nicht die Spiele, in denen er reinpasst. Und das hat man auch das ganze Spiel über gemerkt. Leider fällt bei uns zum Beispiel ein Thomas Eisfeld aktuell aus. Dadurch hat man nicht so wirklich die Wechseloption insgesamt bei uns im zentralen Mittelfeld. Da hat man eigentlich nur noch einen Björn Rother, den man da auf die 6 zusätzlich stellen kann oder dann als Ersatz gegebenenfalls auch mal für Schapina. Und ja, Ulm hat das einfach sehr gut gemacht. Die sind, wie ich finde, extrem mutig im Offensivspiel. Also die verdichten da gewissermaßen das Spielfeld, das sich viel in kleinen Zonen verlagert. Also zum Beispiel drei Spieler dann ja, sich zum Beispiel auf die linke Seite fallen lassen und dass man dann auf engstem Raum kombinieren kann. Also die machen das Spiel gar nicht breit in der Offensive, sondern ganz im Gegenteil. Und zeitgleich gehen sie alle immer wieder in Offensiv-Zweikämpfe, erobern so beispielsweise dann auch ja, den Ball oder beziehungsweise holen sich Ecken raus oder auch Standardsituationen durch Freistöße. Und das machen sie einfach extrem gut, dass sie auf engstem Raum da immer wieder Lösungen finden und dann auch den Abschluss suchen. Und so haben sie sich dann auch ja viele Chancen insgesamt erarbeitet. Wir haben dann nach der Halbzeit sind wir ballbesitztechnisch ein bisschen besser reingekommen. Ulm war dann auch ein bisschen tiefer nachher. Aber erst so richtig die Umstellung auf 3-5-2 bei uns, die hat dann eine Änderung bewirkt. Da sind wir dann deutlich besser reingekommen, vorne mit Belinski und Wonitsch. Und ja, dann waren so ein paar Hereingaben, also vor allem immer wieder Flanken oder Bälle von hinten von den Verteidigern nach vorne, die dann einigermaßen für Gefahr bei uns gesorgt haben. Dann hatten wir auch einmal die gute Chance, als Wonitsch sich auf der linken Seite durchsetzt, den Pass in den Rückraum spielt, dann aber Müsel den Ball auf dem ja, leichten Acker dann auch in dem Moment nicht richtig trifft, mehr in den Boden tritt und Belinski ganz knapp auch nicht drankommt. Also der Ball ist so perfekt dann Richtung Torwart geflogen und aus dem, statt dann, dass da das 1-1 fällt, ist dann im Gegenzug genau das 2-0 gefallen. Damit war das Spiel so ein bisschen entschieden. Aber mit dem Anschlusstreffer durch Schapina, der da auch abgefälscht war von Ludwig, der den Ball noch mit dem Kopf über den heranstürzenden Torwart spielt und dann ja unhaltbar war. Dadurch sind wir dann wieder im Spiel gewesen in der 86. Minute. Und dann gab es diese eine Aktion, als Belinski den Ball erhält, draufschießt, den Ball an die Wade des Ulmers spielt und dadurch der Ball in die Mitte kommt. Und da war Wonitsch perfekt frei, der hätte dahinter einnetzen können. Aber da ist ein Ulmer-Spieler noch reingegrätscht und der Torwart konnte dann den Ball aufnehmen. Und ja, da hätte man trotz allem, obwohl Ulm so wirklich richtig stark gespielt hat und ich die Ulmer jetzt auch für die nächsten Wochen ganz dick auf den Zettel habe, dass sie noch eine ganze Weile oben mitspielen werden. Trotz allem hätte man immer noch, und dadurch, was ich vorhin nicht ausgeführt habe, neben Harmbrock waren auch noch Dumboja vorne als Stürmer, der so gut wie keinen Ball bekommen hat und sich auch ja nicht wirklich was erarbeiten konnte. Und auch Izzy Young auf der rechten Offensivseite, auch Obos auf links, also die Außenstürmer konnten wir nicht wirklich ins Spiel bringen. Ja, wenn man sich so viele Ausfälle anschaut, wenn man sich anschaut, wie stark Ulm eigentlich war und man sich doch ja fast noch das 2-2 erspielt hätte, muss ich ehrlich sagen, dass ich damit unterm Strich, wenn man da ein Fazit drunter zieht, sehr gut leben kann. Also wenn man so ein schlechtes Auswärtsspiel eigentlich macht und trotzdem noch die Chance hat, das Spiel einigermaßen zu drehen, dann ist das einfach eine ganz andere ja, Möglichkeit, die man so hat, als noch im Vorjahr, als man eigentlich mit Sonderleistung dann auswärts 4-5-0 abgeschossen worden wäre. Und ja, von daher bin ich da absolut positiv. Die Mannschaft bis hierhin, was sie so zeigt, ist spielerisch eine ganz, ganz andere Klasse einfach als im Vorjahr. Da man einfach auch mit einem Brumme und mit einem Schapina Spieler von der Qualität, die man in den letzten Jahren nicht hatte. Und ich bin da auch sehr, sehr optimistisch, was jetzt nächsten Sonntag zu Hause gegen Dresden angeht, die wir auch letztes Jahr eigentlich schon zu Hause hätten schlagen müssen. Und ich bin da gar nicht so ja, mies gelaunt nach dem Spiel gewesen, sondern konnte eigentlich insgesamt unter den Umständen mit dem Ergebnis und dem Spiel leben.
Ja, glaubst du denn, dass dieser Aufschwung bei Essen taktisch bedingt ist oder Spielermaterial? Also ist Dabrowski der Hauptakteur dahinter oder ist es einfach, dass die spielerische Klasse eben durch eine Verpflichtung zum Beispiel von Schapina nochmal zugenommen hat?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Mix aus beiden, aber in erster Linie würde ich schon sagen, das Spielermaterial, denn in der letzten Saison wollte Dabrowski durchaus auch gerade am Anfang deutlich ja offensiveren Fußball spielen lassen, aber man hatte eben dann im Zentralmittelfeld so Spieler wie Tarnath beispielsweise, die eben 0,0 pressingresistent waren, die jeden Ball, den sie bekommen haben, sobald ein bisschen Gegnerdruck waren, ja direkt wieder zur Seite gespielt haben oder nach hinten und damit kam man eben einfach im Spielerischen, im Aufbau überhaupt nicht nach vorne und da hat man jetzt mit Schapina einfach eine ganz andere Qualität, wenn man sich alleine mal anschaut, wie er sich teilweise um Gegner herumdreht, wie er mit seinen langen Gräten einfach auch ja den Gegner immer wieder davon abhalten kann, an den Ball zu kommen. Da hat man einfach ein ganz anderes spielerisches Repertoire und man hat jetzt auch mit einem Obus auf der linken Seite zum Beispiel einen Spieler, der ist jetzt nicht mega torgefährlich, der ist aber unheimlich spielintelligent und lässt sich dann ja clever in die Zwischenräume fallen, ist dann auch gut einfach in der Ballannahme und verteilt dann erstmal den Ball und dann kommt man einfach eben deutlich besser auch flach nach vorne als noch im Vorjahr und das ist einfach insgesamt ja mit den Transfers, die einfach wirklich fast ausnahmslos gesessen haben in diesem Jahr. Da hat man auch noch ein paar Spieler, die jetzt noch erstmal reinkommen müssen, wie zum Beispiel Vonic oder Aaron Manu in der Innenverteidigung, der lange verletzt war mit Achillessehnenproblem. Also da hat man noch Sachen in der Hinterhand und das ist einfach der Schlüssel dafür, dass eben Dabrowski auch jetzt sein Spiel wirklich durchziehen kann und dass wir jetzt nicht nur in erster Linie Zerstörerfußball spielen wollen, sondern vor allem auch viel Spielerisches lösen und deswegen sieht es einfach deutlich besser aus und ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass wir zwar trotz unserer Offensivproblematik, die bleiben wird, weil wir einfach keine Spieler haben, die wirklich gut scoren können, aber ich bin da trotzdem sehr zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr endlich ja, den Fußball an der Hafenstraße sehen werden, den wir auch sehen wollen. Einfach eine Mannschaft, die offensiv alles raushaut und eine Mannschaft, die sich auch wirklich spielerisch Sachen erspielt und nicht nur durch Standardsituationen und so weiter Sachen erarbeitet.
Ja, also sagst du ruhige Fahrwasser für den RWE.
Ja, also grob schätzen würde ich irgendeine Platzierung zwischen Platz 7 bis 12 am Ende der Saison, wenn es richtig gut läuft und man auf einmal doch offensiv deutlich besser, ja, sich einfach noch mehr Chancen erarbeitet und irgendwie die Tore macht, dann kann es auch Richtung Platz 6, 5 gehen, aber mehr ist definitiv nicht drin. Also die Top 3 kann man einfach mit der fehlenden Offensivqualität kann man nicht erreichen. Dafür braucht man einfach Spieler, die regelmäßig dann knappe Spiele entscheiden und die hat man einfach nicht. Und ja, damit ist man aber in Essen jetzt in dieser Saison auch absolut zufrieden. Man konnte eben einfach nicht jede Problemstelle in diesem Jahr beheben. Man hat eben einfach einen relativ ähnlichen Etat zum Vorjahr. Man hat aber ja beispielsweise auch eine Menge Ablöse gezahlt, also insgesamt 230.000 für 100.000 für Götze, 90.000 für Vonic und 40.000 für Schapina, der eine Ausstiegsklausel hatte. Und da musste man einfach ja gewisse Problemzonen, die man hatte, einfach angehen und konnte jetzt nicht noch im Sturm so viel machen. Man hatte ja beispielsweise auch einen Berlinski, bei dem sich der Vertrag automatisch verlängert hatte bei einer gewissen Anzahl an Spielen. Und das sind jetzt einfach, mit Verlaub, sind das einfach Spieler, die man jetzt noch so ein bisschen auch durchschleppen muss. Auch ein Easy Young auf der rechten Seite. Da erhoffe ich mir schon, dass wir dann zur neuen Saison deutlich bessere Spieler auf den Positionen jeweils sehen werden. Und ja, dann kann es auch vielleicht mal wirklich mit leichten Aufstiegsambitionen in die neue Saison gehen, aber das ist alles Zukunftsmusik und man weiß natürlich auch nie im Vorhinein, wie die anderen Teams so drauf sein werden. In diesem Jahr hat man vielleicht nicht ganz so viele Spitzenteams, aber das kann sich im nächsten Jahr gegebenenfalls auch mit starken Absteigern oder mit einem Arminia Bielefeld oder SV Sandhausen, je nachdem, wer in der Liga so verbleibt, da kann sich das natürlich wieder ändern, von daher sind ja solche Aufstiege sowieso nicht planbar.
Das ist richtig. Zwei Spiele haben wir noch. Ich würde zuerst gerne Freiburg 2 gegen den FC Ingolstadt thematisieren. Freiburg 2 wird wieder einmal die Grenzen aufgezeigt. 4:1 verlieren sie zu Hause gegen den FC Ingolstadt. Die Tore machen zweimal Mause, einmal Deichmann, einmal Kanuric auf Ingolstädter Seite. Auf Seite der Freiburger ist es Johansen und Ambros fliegt noch mit Gelb-Rot. Yannick Mause, Doppelpack erneut, trifft wie er lecker lustig ist. Und es zeichnet sich immer mehr dieser extrem gute Michael Kölner Fußball ab. Und es zeigt erneut, warum Ingolstadt vielleicht doch mit denen gerechnet werden sollte. Thomas Stamm und Freiburg kriegen es nach wie vor nicht hin, die extrem schwerwiegenden Abgänge von Engelhardt, von Vermey und von Treu, um mal drei zu nennen, zu kompensieren. Zudem fehlt dann auch im Tor natürlich nur Atubulu, der ein Cheatcode in der vergangenen Saison war für die Freiburger. Wie siehst du das Ganze? Ich würde behaupten, relativ klares und deutliches und vor allem verdientes Ergebnis für den FCI.
Ja, also erstmal zu den Spielerabgängen von Freiburg. Klar, sie haben natürlich sehr viele Spieler verloren. Andererseits im zentralen Mittelfeld mit Bauer und Stark auch ein paar Spieler behalten, die schon in der letzten Rückrunde starke Leistung gezeigt haben. Also da ist schon ja so ein kleines Fundament zumindest in Freiburg geblieben. Und ich finde, das sieht man im Spielerischen auch einigermaßen. Das Problem, was man aktuell hat, man hat diese Offensivspieler vor allem, die man in der Vorsaison hatte mit einem Vermey, der einfach ein alles überragender Stürmer in der dritten Liga war. Und das ja nicht nur in dem Jahr, auch schon damals in Duisburg. mit einem Guttau, mit einem Lars Kehl, da hat man einfach Spieler verloren, die dann auch einfach mal das Tor gemacht haben oder die Reingabe gebracht haben, und da ist man jetzt noch auf der Suche nach solchen Spielern. Das ist das ganz große Problem, was Freiburg hat, was sie auch letztes Jahr schon hatten. Also ich kann mich da erinnern, als wir dort 3-0 gewonnen hatten, in einer Phase, in der es ja bei uns noch gar nicht so gut aussah. Da war Freiburg so harmlos, dass ich eigentlich gedacht habe, die würden absteigen, und ja, dann sind sie im Endeffekt Vizemeister geworden. Von daher bin ich da sehr vorsichtig, was so Prognosen bei Freiburg 2 angeht, denn sie haben auch grundsätzlich wieder ja ziemlich viele starke Spieler, aber irgendwie ja schaffen sie es ähnlich wie Fair. Also ich sehe sie tatsächlich ähnlich wie Fair. Sie schaffen es häufig nicht, ihre spielerische Dominanz einerseits in Torchancen umzumünzen. Das ist vielleicht so ein kleiner Unterschied zu Fair, die es dann doch deutlich besser schaffen. Aber sie haben auch gleichzeitig immer wieder so kleine Momente drin, in denen sie ja nicht ganz wachsam sind. Jetzt zum Beispiel das 0-1, da verlieren sie ja am eigenen 16er den Ball. Und dann hätte es ja, wenn Mause den Ball nicht macht, ja auch Elfmeter gegeben. Kopacz wurde ja da gefoult. Und der Schiedsrichter wollte ja auch schon pfeifen. Und ja, das war dann einfach so ein Moment, in dem man das Spiel relativ am Anfang, eben in der 17. Minute, schon auf einmal komplett aus der Hand gibt, nachdem man ja eigentlich dominant wieder begonnen hatte. Und im zweiten Durchgang, ja, ändert sich das nicht großartig, sondern dann ist es nach einer Ecke auf einmal Mause, der aus 5 Metern völlig frei einköpfen kann, weil Johansson da nicht vernünftig bei der Standardsituation verteidigt. Beim 3-0 kommt der Torwart nicht raus, der Herr Jan Thunen, ne, Grüße. Und
danke.
Und ja, dann kommt der Ball in die Mitte und Yannick Mause jubelt schon 3 Sekunden vorher, weil er sieht, dass Deichmann den Ball kommt, der den Ball da mit links ja auch sehr gut reinschiebt. Und so hat man dann das Spiel innerhalb von Minuten dann komplett, oder in wenigen Augenblicken im Prinzip, immer komplett ja gegen sich laufen lassen. Und da war dann auch insgesamt zu wenig Gegenwehr. Und das ist einfach so ähnlich wie in der letzten Saison zu Beginn so ein bisschen das Problem bei Freiburg, dass man einfach da diese offensive Durchschlagskraft nicht hat. Aber ich würde da trotzdem noch nicht die ganz großen Alarmglocken schillen, denn in Freiburg hat man einerseits eine Menge Zeit. Also da gibt es keinerlei Druck auf den Trainer, der ja auch schon unter anderem auch bei Schalke als Trainerkandidat galt. Also der auch so eine gewisse Reputation bis hierhin hat. Und ich glaube einfach, wenn jetzt auch der ein oder andere Verletzte wiederkommt, dass man dann einfach bei Freiburg auch eine ganz andere Mannschaft nachher auf dem Platz sehen wird. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die auch im Endeffekt eine ganz ruhige Saison, ähnlich wie letztes Jahr Fair, am Ende spielen werden. Aber klar, aktuell sieht es nicht gut aus. Und da muss man auf jeden Fall achten, dass man nicht zu weit hinten reinrutscht.
Ganz.
Achso, und ein Wort noch zu Ingolstadt. Ich könnte...
Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen.
Ich könnte exakt dasselbe wie zu Sandhausen sagen. Ich halte überhaupt nichts davon, wie sie aktuell Fußball spielen. Auch hier wieder 39% Ballbesitz. Sie verlassen sich sehr stark drauf im 3-5-2 meistens, dass sie irgendwie vorne Mause vor allem angespielt bekommen und dass sie so irgendwie Tore kreieren. Man hat keine echten Flügelspieler, also zum Beispiel eine 4-2-3-1 oder 4-3-3. Dadurch ja, schafft man meistens nicht allzu viel offensiv und man ist sehr von Spielverläufen einfach abhängig. Und ich finde das mit dem Etat, den man dort hat, einfach extrem wenig. Und wenn man sich da nicht noch eine andere Spielidee vielleicht aneignet, was ich nicht sehe, also ich denke, dass man das schon so durchziehen wird über die Saison bei Ingolstadt, habe ich Ingolstadt ehrlich gesagt nicht auf dem Zettel, was den Aufstieg angeht. Also da reicht mir offensiv auch an den Spielern, reicht mir die Qualität nicht. Jetzt spielt man zu Hause gegen Ulm und dann bei Viktoria Köln. Und da will ich erstmal sehen, dass der FC Ingolstadt da überhaupt einen Punkt holt. Also das sehe ich aktuell noch nicht.
Klar, kann ich voll verstehen. Aber es ist ja typischer Michael Kölner Fußball. Auch schon bei 60 war das nicht ballbesitzorientiert.
Am Anfang aber schon.
Eher auf schnelles Umschalten.
Ja, aber am Anfang war da schon eine Menge Ballbesitzelemente auch zu sehen. Also hat das dann nicht mehr so gut ausgesehen, aber grundsätzlich hatte man schon versucht, bei 60 einen etwas dominanteren Fußball zu spielen. Und auch mit einem beispielsweise sehr breiten 4-3-3 in der letzten Saison mit Vrenetzi über links und Boyamba über rechts, was dann nachher überhaupt nicht mehr aufgegangen ist. Aber jetzt bei Ingolstadt hatte der auf jeden Fall einen anderen Ansatz, hat sich da auch andere Spielertypen rangeholt, beispielsweise mit einem Malone und Fröde. Das sind dann schon sehr defensive, oder Lorenz, sehr defensive Topspieler, die man da hat.
Ja, aber das hat ja damit zu tun, meiner Meinung nach, dass man die insgesamt solide Defensive, die man ja letztes Jahr in der Rückrunde schon an den Tag gelegt hat, auch behalten wollte und stärken wollte. Und man ja unter anderem noch mit einem Abgang von Kevin Brackelmann rechnen musste, der ja auch im Endeffekt gegangen ist.
Ja, nach Paderborn, was auch keiner so wirklich versteht.
Genau.
Ja.
Geld, also noch mehr Geld als in den
Ja, aber wird wahrscheinlich zum Großteil nur in der zweiten Mannschaft spielen. Aber ich glaube, das ist auch irgendwie zurück in die Heimat so ein bisschen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, man hat da auf jeden Fall sich ordentlich verstärkt. Deswegen wird es auch keine so schlimme Saison wie letztes Jahr, als man ja in der Rückrunde gefühlt 2 Punkte geholt hat. Aber dennoch sehe ich da überhaupt nicht kommen, dass sie sich da irgendwie gegen Saarbrücken beispielsweise oben durchsetzen können. Und ich glaube nicht, dass sie da wirklich ein ernstes Wort oben mitreden können. Da sehe ich dann fast noch eher bei Sandhausen, die dann für mich einfach offensiv noch mehr Qualität haben.
Ja. Wir werden sehen. Ich persönlich finde den Ingolstädter Kölner Fußball ein bisschen besser als den Sandhäuser, denn die geilen Fußball. Aber ich sehe das, was du sagst. Kommen wir zum letzten Spiel des Spieltags und damit zu der Mannschaft, die, ja, ich glaube schon als der Dominator der Liga auftritt. 7 Spiele, 6 Siege, nur die Niederlage gegen Sandhausen, die auch aus Sicht der Truppe eher unglücklich war. Es geht natürlich um Dynamo Dresden, die das Sachsen-Derby gegen den FC Erzgebirge Aue für sich entscheiden konnten mit 2:1 durch die Treffer von Vukancic, der ins eigene Tor trifft, und Dennis Borkowski. Zudem fliegt Tom Kaspar Berger mit Gelb-Rot vom Platz, der übrigens noch weniger Spielzeit hatte bis zu seinem Platzverweis als Manni Starke auf 60er-Seite. Starke hat so circa 20 Minuten gespielt, Tom Kaspar Berger ganze 13 Minuten. Und Marcel Wehr hat in der 90+4 dann noch das 2:1 erzielt, was allerdings nicht mehr reichen sollte. Dresden marschiert weiterhin durch die Liga und aktuell Richtung Aufstieg, beziehungsweise setzt sich da oben fest, oder habe ich da einen Knick in der Optik?
Nee, also dafür, also es ist eigentlich relativ egal, fast wie Dresden spielt, sie haben einfach so viel Offensivqualität, dass sie da immer einfach in der Lage sind, ein Tor zu schießen, und das ist einfach diese ganz hohe Qualität, die praktisch kein anderer Drittligist so stark hat. Und das wird auch am Ende der, ja, also das ist einfach diese Aufstiegsgarantie, die dann Dresden für mich auch einfach hat. Und auch wenn sie zum Beispiel jetzt gegen Aue gestartet sind wie die Feuerwehr und eigentlich auch schon 2:0 hätten führen müssen, weil Zimmerschied da alleine aufs Tor zuläuft und einfach den Ball nicht vernünftig trifft, für mich eigentlich die richtige Ecke sich ausgesucht hat, die kurze, aber ja, den Ball dann doch nicht unterbringt, waren sie eigentlich am Anfang klar besser als Aue, und Aue kam nicht wirklich mit dem klar, was Dresden gespielt hat, indem sie immer mehrere Linien überspielt haben. Übrigens tatsächlich, ich hätte es nicht gedacht, aber Tobias Kraulich da mit ganz starken Pässen,
ja,
am Anfang. Und
Tobias Kraulich wurde auch zum Spieler des Spiels.
Ja, also er hat da wirklich starke Momente gehabt. Aber dann gab es diesen einen Patzer von Dresden im Spielaufbau, als auf einmal Marcel Bär frei durch war und den Ball, ja, dann drüber setzt und irgendwie auch viel zu lange wartet. Lustigerweise hatte der eine ähnliche Szene letzte Saison im Auswärtsspiel bei uns an der Hafenstraße, noch für 60 München. Da hat er auch einmal so extrem lange gewartet, bis dann Rias Alonso ihn doch noch abgelaufen hat, obwohl er irgendwie 10 Meter Platz hatte. Und da hat er mich auf jeden Fall dran erinnert. Aber ab dem Zeitpunkt war Aue deutlich besser im Spiel. Sie hatten dann noch mehr Ballbesitz, gerade auch häufig über Mirnes Pepic, der dann eben genau für so ein Spiel dann auch absolut geeignet ist. Und ja, Aue hatte zwar nicht besonders viele Chancen, also ich kann mich da jetzt nicht wirklich an großartige Situationen erinnern. Das heißt, da war schon Dresden noch weiterhin die gefährlichere Mannschaft, aber sie haben es dann schon geschafft, mit Ballbesitz dann auch Dresden einigermaßen vom Tor wegzuhalten. Nichtsdestotrotz war es immer wieder Dynamo, die dann mal gefährlich wurden, und ja, haben dann auch relativ verdient das 2:0 gemacht, und das war dann einfach auch die Entscheidung. Und auch der Platzverweis von Berger hat daran nicht wirklich was geändert. Das Tor fiel auch nicht deswegen, sondern das war einfach ein blöder Moment, bei dem Will angeschossen wird und auf einmal ist dadurch Marcel Bär völlig frei durch und macht dann eben das Ding. Aber ja, wirklich gefährdet fand ich den Sieg für Dresden insgesamt nicht. Das war einfach eine relativ reife Vorstellung, und mit 20 oder 25 extrem guten Minuten, und die haben dann im Endeffekt auch gereicht, um das Spiel auf die eigene Seite wieder zu ziehen, und zu Hause ist Dynamo Dresden einfach so gut wie gar nicht zu schlagen. Auswärts ist es ein anderes Thema.
Absolut. Und Aue, was soll man sagen, haben wir nicht glücklich gewonnen.
Ja.
Wurden halt die Grenzen aufgezeigt gegen Dresden.
Ja, genau. Also bei Aue ist es einfach so, dass sie in den Wochen zuvor einfach gnadenlos überperformt haben, dass sie immer wieder es geschafft haben, auch vor allem mit Joker-Toren. Also sie haben in der gesamten Saison jetzt bereits 9 Joker-Tore. Also das schon nach 6 Spielen. Also das jetzt sind ja 7 Spiele gespielt, jetzt kam keins dazu, aber schon nach 6 Spielen hatten sie 9 Joker-Tore. Das zeigt ziemlich deutlich, wie sie die Spiele einfach dann häufig auch gewonnen haben, einfach mit viel Geduld und bis zum Schluss an sich geglaubt. Und dann haben sie auch häufig die Spiele noch gedreht.
Zumal.
Genau.
Zumal sie ja generell nur 11 Tore geschossen
genau.
haben. Also, was heißt nur, das ist 11 Tore ist trotzdem in 6 Spielen oder in 7 Spielen sehr, sehr stark. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber 9 davon sind halt Joker-Tore. Das zeigt halt sehr, sehr viel. Also, bis vor diesem Spieltag war bis auf ein Ding, bis auf ein Tor, alles Joker-Tore.
Ja, ja, genau. Und da haben sie jetzt einfach sich diesen Puffer schon mal erarbeitet, den jetzt so Teams beispielsweise wie Mannheim ja schmerzlich vermissen. Das sind dann einfach diese Zusatzpunkte, die du dann schon mal nach unten hast. Also selbst wenn Aue jetzt beispielsweise 5 Spiele in Folge verlieren würde, hätten sie immer noch nach 12 Spielen 14 Punkte. Da bist du immer noch 2 Punkte über dem Einserschnitt und bist dann immer noch oberhalb der Abstiegszone im Normalfall. Und von daher ja, haben sie sich jetzt einfach eine gute Ausgangsposition erarbeitet. Und ich denke, das wird eine relativ ruhige Saison für Aue werden. Sie werden mit unten, denke ich, nichts zu tun haben. Und mit oben genauso wenig. Und dann wird es nach der sehr, sehr schlimmen Vorsaison, als man ja zwischenzeitlich wirklich ja fast schon alle dachten, dass sie in die Regionalliga Nordost absteigen würden, wird das einfach mal eine ruhige Saison. Und ich denke, das sollte mit der Mannschaft, die man hat, auch definitiv passen aus Auer Sicht.
Ja, definitiv. Dann bitte ich dich jetzt, stellvertretend für Marco, nein, natürlich nicht, du darfst mir gerne mal deinen Podcast-Prinzen des 7. Spieltags nennen. Du bekommst dann selbstverständlich auch deine eigene Podcast-Prinz-Grafik bei uns auf dem Kanal mit entsprechender Verlinkung. Wen hast du dir da denn rausgesucht?
Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt hier eine Übersicht gerade noch gesehen. Wir haben noch 2 Platzverweise nicht besprochen. Die würde ich nur einmal ganz kurz abhandeln wollen. Nämlich einmal Manfred gerne. Starke. Ich finde, das war eine doch relativ harte Entscheidung. Aber man muss natürlich jetzt bedenken, dass Landgraf jetzt extrem lange wegen des Fouls ausfällt. Von daher, ja, ist es einfach unglücklich gelaufen. Das war auf jeden Fall eine kannrote Karte, die im Endeffekt gegeben wurde. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Bin ich voll bei dir. Ist eine unglückliche Szene. Landgraf hat sich da schwer verletzt, hat eine monatelange Pause. Ich unterstelle Manni Starke da keine Absicht. Ich glaube nicht, dass er ihn absichtlich verletzen will. Bittere Szene, man kann sie geben, sie ist gegeben worden und das ist jetzt auch mit der Ausfallzeit, die man jetzt weiß, noch mehr berechtigt. Wenn er nur gelb gesehen hätte, wäre, glaube ich, ein Aufschrei größer bei der Tragweite der Verletzung, blablabla. Ist eine rote Karte, kann man.
Ja, und dann gab es noch die gelb-rote Karte für Freiburg nach einer Schwalbe. Ich denke, die ist auch relativ unstrittig. Es war.
Ja, also.
War sehr unnötig.
Finde ich. Ja, finde ich auch. In den Highlights wird es darüber geredet, von wegen Schwalbe, weil ist keine Schwalbe, weil der Kontakt da ist. Nein, er hebt ab, bevor der Kontakt ist. Der Kontakt am Fuß ist dann erst, wo er in der Luft ist.
Ja, ganz genau.
Wo Ambrose in der Luft ist. Klare. Gelb-rote Karte.
Genau.
Klarer Platzverweis. Klare Schwalbe.
Ja, und deswegen, da komme ich auch jetzt zu meinem Podcast-Prinz. Und wenn jemand nach 4 Niederlagen in Folge für den Sieg praktisch im Alleingang sorgt, dann ist Moritz Schröter mit einem Tor und einer Vorlage. Und die Vorlage war, egal ob es geplant war oder nicht, da muss man überhaupt erstmal auf die Idee kommen, den Ball hinzuspielen. Und war ein überragender Assist für Guttau. Und von daher, mein Podcast-Prinz an diesem Spieltag, Moritz Schröter.
Sehr stark. Ich habe einen Doppelpacker genommen, aber nicht Yannick Mause, weil mir die Tore von Yannick Mause dann ja doch zu Standard sind und zu schwach verteidigt von Freiburg, habe ich mich für Ulms Dennis Cesar entschieden. Schade für dich. Aber hat ein gutes Spiel wieder für Ulm gemacht. Marco hat ihn jetzt schon einmal genommen, jetzt habe ich ihn nochmal genommen. Er ist dafür verantwortlich, dass Essen das Spiel verlor und seine Ulmer eben gewinnen konnten. So sind es also Moritz Schröter und Dennis Cesar. Hast du dein Handy für Kicktipp bei dir?
Ja, habe ich hier offen.
Danke. Dann tippen wir doch jetzt noch.
Ja.
Und ich bekomme zuerst einen Tipp von dir bei Arminia Bielefeld gegen den ersten FC Saarbrücken.
Boah, Boah, das ist wirklich ein extrem schwierig zu tippendes Spiel. Die Bielefelder jetzt gerade, ja, mit einem wichtigen Sieg, jetzt zu Hause gegen Saarbrücken, die ich eigentlich ein bisschen stärker einschätze insgesamt. Also Bielefeld ist da vor allem auch viel über den Kampf ins Spiel gekommen. Viele lange Bälle auch von den Innenverteidigern, was man ja von Mitch Kniaz gar nicht so kennt. Also da sich auch sehr auf Pragmatismus ja, ein bisschen verlassen in dem Spiel gegen Unterhaching. Ich sage trotzdem, dass Saarbrücken das Spiel 2-1 gewinnt.
Ja, hatte ich auch erst überlegt. Ich gehe auch mit einem Saarbrücker Sieg, einem knappen. Ich gehe nämlich mit einem 3 zu 2. Dann haben wir als nächstes SV Sandhausen gegen Viktoria Köln. Da fange ich einfach mal an. Und ich glaube, dass die Sandhäuser da auch definitiv zwei Tore machen werden, einfach weil sie eine individuelle Qualität besitzen. Und die Kölner werden auch zwei machen, weshalb das Spiel 2 zu 2 ausgeht.
Ja, ich habe ein 1 zu 1 eingetragen. Ich denke, das wird fast ähnlich, was wird fast ähnlich wie Duisburg gegen Viktoria Köln. Einfach eine Mannschaft, die sich dann mit einer Dreier- bzw. Fünferkette tief fallen lassen wird. Viktoria Köln mit sehr viel Ballbesitz. Und ja, ich denke, das wird ein relativ biederes Spiel, das man sich nicht zwingend angucken sollte. Denn die Viktoria kann gegen so tief stehende Gegner meistens auch nicht ganz so viel offensiv ausrichten. Vor allem mit einem fehlenden Bogicevic. Von daher tippe ich auch ein 1 zu 1.
Dann darfst du mir noch mal deinen Tipp für Waldhof Mannheim gegen den SC Freiburg nennen.
Ja, die Waldhöfer, die sind für mich bisher ja, keine Enttäuschung. Also ich habe eigentlich genau das erwartet. Aber so vom Klang Waldhof Mannheim, wenn man sieht, was die in den letzten Jahren, seitdem sie aufgestiegen sind, auch für den Fußball teilweise gespielt haben. Ich erinnere mich gerade in den Anfangsjahren mit Dorian Diering hieß der, glaube ich, der Franzose. Der hat mir da wirklich immer extrem gut gefallen damals bei Mannheim. Und die Heimspiele waren auch immer spektakulär anzusehen. Das ist jetzt in dieser Saison ein bisschen anders bis hierhin gewesen und ich tippe das gleiche Ergebnis wie das letzte Mannheimer Heimspiel war und auch das letzte Auswärtsspiel von Freiburg, nämlich 0 zu 2 für Freiburg.
Ich gehe auch mit einem Sieg Freiburg, aber ein klassisches Freiburger Sieg 0 zu 1. 1860 München gegen SC Verl handle ich kurz ab. Für mich ein 3 zu 2 Sieg der Löwen durch den Sieg jetzt gegen Halle. Ein leichter Aufschwung und bei Verl ist einfach die Defensive nach wie vor das Problem. Und offensiv können sie halt Tore schießen, nur die Offensive ist individuell einfach bei 60 stark besetzt mit Schröter, mit und mit Schwarz. Da sieht dann die Verler Abwehr wieder mal nicht gut aus, 3 zu 2 für 60. Zumal sie zu Hause spielen und da auch echt was gut zu machen haben.
Ja, ich hätte grundsätzlich nichts dagegen, denn ich habe Joel Schwarz im Kicker-Manager-Spiel, da habe ich ihn noch als Regensburger gekauft, da hatte ich dann sehr viel Glück, dass er dann nach 60 München gegangen ist und nicht irgendwo ins Ausland. Aber ich tippe trotzdem auf die Verler, dass sie ähnlich wie noch in diesem Jahr war das tatsächlich das Spiel, ich glaube irgendwann im April oder nee, im Februar war das. Da haben sie 0 zu 3 gewonnen, diesmal sage ich 1 zu 3 und ich glaube, dass Tom Müller, der Ersatztorwart, dass der ein gutes Spiel machen wird als Ersatz für Umbauen. Falls es denn wirklich so sein sollte, dass Umbau nicht spielen kann, das ist noch relativ offen.
Das ist richtig. Was noch offen ist, ist ein Tipp von dir für Duisburg-Preußen-Münster.
Ja, das ist wirklich ein ganz schwierig zu tippendes Spiel, weil Münster an sich offensiv die deutlich bessere Mannschaft ist. Gleichzeitig passt der Output meistens nicht so ganz. Deswegen bin ich mal konservativ und tippe auf ein 1 zu 1.
Hatte ich auch erst überlegt, ich gehe mit einem 2 zu 1 Preußen-Sieg. Die Zebra-Krise verschlimmert sich. Ingolstadt-Ulm für mich, da fange ich wieder an. Für mich ein absolutes Brecherspiel, wo denke ich, viele Tore fallen werden. Und es geht spektakulär 3 zu 3 aus. Philipp, was meinst du darüber?
Ja, eine 3 ist bei mir auch drin. Allerdings 0 zu 3. Ich glaube, dass die Ulmer den Ingolstädter überhaupt gar keine Chance lassen werden und dass sie ja, zeigen werden, weshalb sie auch für mich jetzt ein absoluter Aufstiegskandidat sind. Und dementsprechend sage ich, dass die Ulmer Ingolstadt zu Hause eine ganz schöne Klatsche herbeiführen werden.
Ich sag mal so, ich würde es
Ich
feiern,
auch.
weil Ulms Fußball einfach gut ist und Ulm, der in dieser Saison mit Abstand stärkste Aufsteiger. Und ich habe so ein bisschen Elversberg-Vibes.
Ja, ich auch so langsam, muss ich ehrlich sagen.
Was hast du denn beim Duell der Sorgenkinder Lübeck gegen Halle?
Ja, also das ist so eine Partie, die kann wirklich in alle Richtungen gehen. Also es würde mich auch noch nicht mal komplett überraschen, wenn das auf einmal irgendwie so ein 4 zu 4 wird, womit einfach absolut gar keiner rechnet. Ich glaube aber, dass ein Freistoß von Tunay Dennis das Spiel entscheiden wird, 0 zu 1.
Gut möglich, ich gehe mit einem Punkt für beide, mit einem 1 zu 1. Jetzt müsste ich ja normalerweise anfangen bei deinem Lieblingsclub, Rot-Weiß Essen gegen Dynamo Dresden, aber du bist der Essen-Fan und du bist hier der Essen-Experte, daher gerne dein Tipp für dieses Spiel.
Ja, wie ich vorhin schon mal anklingen lassen, die Dresdner sind auswärts nicht ganz so souverän wie zu Hause, auch wenn sie bisher auch dort nur ein Spiel verloren haben. Aber wenn man sich die Highlights alleine gegen Lübeck angeschaut hat, wie viele Chancen die Lübecker dort hatten, unter anderem in Person von Pascal Breyer, da konnte man sich schon sehr bei Drljača bedanken, dass man da mit einem 0 zu 1 davongekommen ist. Und letzte Saison kann ich mich noch daran erinnern, dass wir in Führung gegangen sind und dann nur durch die gelb-rote Karte oder nee, die glattrote Karte an Wiegel, die ich auch ein bisschen ja, zweifelhaft fand. Dadurch sind wir dann ins Hintertreffen geraten und standen dann vor allem sehr defensiv kompakt, haben dann in der 88. Minute ungefähr den Ausgleich kassiert. Durch Scheffler war es. Und hätten da eigentlich auch schon das Spiel gewinnen müssen gegen Dresden. Und ich bin aufgrund der Heimauftritte, die wir bisher so hatten, und bin ich sehr, sehr zuversichtlich und sage, dass wir zu Hause gegen Dresden 2 zu 0 gewinnen werden.
Okay. Ich gehe mit einem Dynamo-Sieg, wenig überraschend, aber Banger-Spiel 3-2 gewinnt die SGD.
Ja, da glaube ich nicht dran, dass es so
Borussia
torreich
Dortmund.
wird, das glaube ich nicht. Aber mal gucken.
Ah, wir werden
Ja.
sehen. Borussia Dortmund gegen Unterhaching. Ich mache es kurz und schmerzlos. Dortmund verliert das Ding mit 1 zu 2.
Ah, das ist ein geborenes 0-0-Spiel, deswegen 0-0.
Und das für mich geborene 0-0-Spiel ist Aue gegen Regensburg.
Ah, da sag ich, dass Aue da weitermacht, wo sie vor dem Spiel gegen Dresden aufgehört haben und gewinnen 2 zu 1 zu Hause gegen den SSV Jahn.
Dann stehen unsere Tipps, was die Spiele angehen. Was tippst du für den Podcast-Prinzen?
Ach ja.
Die Ehre soll dir hier ja auch noch zuteil werden. Das ist immer der, wie ich finde, schwierigst zu tippende Teil.
Ja, ich schaue mal gerade so in meine Ergebnisse rein. Ich tippe einfach mal auf einen Torwart. Das ist ein bisschen einfacher, als auf irgendwelche Feldspieler zu tippen. Und ja, deswegen gehe ich mit dem Insider und sage Jan Thunen. Der wird in Mannheim den Sieg festhalten für Freiburg. Und ja, deswegen Jan Thunen von Freiburg, der wird der Podcast-Prinz.
Den hatte ich tatsächlich auch überlegt, aber ich habe mich dann kurzerhand für Kai Brünker von Saarbrücken entschieden, da der bei meinem 3-2-Sieg Saarbrücken alle drei Dinger macht.
Ja, das würde ich ihm auf jeden Fall zutrauen. Das ist ein bisschen überraschend, dass er so torhungrig bisher ist. Das war ja eigentlich in den letzten Jahren nicht so seine Stärke, auch in Magdeburg in der dritten Liga. Aber der ist auf jeden Fall extrem gut angekommen in Saarbrücken.
Das stimmt. Philipp, wir sind am Ende dieser glorreichen Folge. Ich überlasse dir hier einen Abschiedsgruß, ehe ich in den altbekannten Social Media Blog verfalle.
Ja, hat mich auf jeden Fall extrem gefreut, wieder dabei sein zu dürfen. Jetzt mein drittes Mal, beziehungsweise ich war jetzt auch schon öfters im Podcast in Form von Sprachnachrichten beispielsweise. Ja, ansonsten, ich habe jetzt inzwischen auch einen eigenen YouTube-Kanal. Da könnt ihr vielleicht auch mal vorbeischauen. Dakun heißt der. Der wird mit Sicherheit in der Podcast-Beschreibung zu finden sein. Werde ich dir gleich mal schicken.
Selbstverständlich.
Und ansonsten, ja. Geht einfach in die Stadien, wie du auch immer so schön sagst. Unterstützt eure Drittliga-Vereine und die können das Geld auf jeden Fall besser gebrauchen als das nächste Sky-Abo. Und ja, von daher sehen wir uns vielleicht irgendwann mal wieder. Macht's gut. Und ja, jetzt übergebe ich dir den Social-Media-Part.
Ich danke dir. Also auch von mir nochmal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Auch von Marco natürlich vielen Dank. Er lässt auch liebe Grüße übermitteln. Ihr kennt das Ganze. Wir sind nämlich auf Social Media vertreten. Auf Instagram findet ihr uns unter 2 für 3.podcast. Podcast. Zusätzlich könnt ihr uns auf Twitter folgen. Mich findet ihr da unter @allaboutsport, den lieben Marco unter @dorfvader. Wenn ihr im Kicktipp-Liga-Tippspiel noch mitmachen wollt, den Link findet ihr ebenfalls bei uns mit in den Shownotes oder auch in der Story-Highlights auf unserem Instagram-Kanal. Parallel wird er auch nochmal auf Twitter zum Folgenpost landen. Und da ist es natürlich so, ihr könnt da jederzeit joinen. Der Sieger kriegt am Ende der Saison ein Trikot seiner Wahl, wahlweise aus der dritten Liga. Marco und ich haben uns ein kleines Vetorecht vorbehalten für das Viktoria Köln-Heim-Trikot. Das wäre jetzt tendenziell eher nicht. Nein, Spaß beiseite, ihr könnt das Trikot eurer Wahl einfach gewinnen. Das geht dann von uns und wenn ihr da mit zu beisteuern wollt, haben wir einen kleinen feinen PayPal-Link dabei. Da könnt ihr uns ein bisschen was spenden. Nur wenn ihr es übrig habt, das fließt zu 100% in die Investition des Trikots, aber auch nur, wenn ihr was übrig habt. Also fühlt euch nicht verpflichtet, da irgendwas zu spenden. Das einfach nur als kleine freiwillige Zusatzmaßnahme. Der Podcast wie immer kostenlos zu hören auf allen gängigen Plattformen. Folgt uns auf Social Media, empfiehlt diesen Podcast weiter und Philipp hat es ja schon so schön gesagt, geht ins Stadion, denn nur Stadion ist live. Supportet eure Clubs, die können es gebrauchen, die freuen sich über jeden Besuch. Und dann bin ich für heute auch raus, bedanke mich fürs Zuhören dieser Folge. Nächste Woche dann wieder in der OG-Besetzung zusammen mit Marco. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und ciao.